für die Leute von unterwegs.
War lecker.
Was gibt's denn?
Ach, Eggert. Ja, moin. Da bist du ja. Ich hab mir ein Getränk gemacht, und zwar mit Brennnesseln
und ja,
mit so Klebkraut. Das soll sehr gesund sein. Und Minze. Speerminze.
Von Rüdemanns,
ja.
Von Wrigley's, ne? Mhm.
Ja.
Hat dir das eine kleine Kräuterhexe ins Ohr geflüstert? Mhm.
Nee, das wuchs im Garten und dachte, ich probiere mal was Neues. Und es schmeckt ausgezeichnet. Das ist ja auch sehr entwässernd und gegen alle möglichen Krankheiten. Ich finde das immer ganz geil, wenn man so mal keine Cola trinkt oder so zwischendurch.
Nee, auch mal so die alten Hausrezepte ausprobiert, ne? Mhm. Hast du heute auch schon einen Aderlass gemacht?
Nee, aber ich habe mich impfen lassen, weil ich lasse mich gern impfen.
Yeah.
Ich finde das einfach, würde ich am liebsten gerne jeden Tag mal zum Impfen gehen, weil das ist ja, soll ja gesund sein.
So nennt ihr das heutzutage, ne, ihr jungen Leute?
Ja. Genau, schön aufkochen auf dem Löffel und dann impfen.
Hinterm Bahnhof?
Mhm. Ich habe mein Impfbuch irgendwo gefunden. Ich bin sogar gegen Hepatitis A, B, C, D irgendwas geimpft, aber schon ganz früh, also direkt nach der Geburt, halbes Jahr später. Weiß ich nicht, ob das so gesund ist, ne?
Ja, wird aber unterschätzt, glaube ich, ne? Hepatitis. Mhm. Hört man oft.
Ja. Ja, genau. Nee, man könnte mal, ich hätte überlegt, man könnte ja so ein Impfkanal, also auf YouTube mal, weil es gibt ja so viele Leute, die keinen Bock haben auf Impfen, und das zu Hunderttausenden, habe ich mir sagen lassen, in Stuttgart und München und Berlin demonstrieren, dass man sagt, okay, macht jetzt mal so einen richtig geilen Impfkanal mit so, stellt so ein Impfbuch vor, macht so ein paar Impftipps irgendwie, lässt sich filmen beim Impfen oder so und stellt das mit rein, so, ich war gerade wieder beim Impfen und dann schon einen kleinen Stammtisch, ne, so, was hast du für Erfahrungen mit Impfen und so ein Kalender, Impfkalender oder so, wann muss ich mich gegen was impfen? Das ist wahrscheinlich jede Menge Zulauf, ne? Dann guckt man sich die Kommentare an und hat Spaß. Und viele, vielleicht kann man sogar so viele Klicks, dass man so hier Werbung draufschalten kann. Pro-Impflobby, die Pro-Impfer oder sowas. Die,
yeah.
So, und dann hast du da, könnte man überlegen, weiß ich nicht. Also,
lass mal drüber nachdenken. Ich kann mich erinnern, ich habe mal vor einem Jahr oder so mit einem Kollegen zusammen für das Bundesland hier, für Mecklenburg-Vorpommern, die Landesregierung, so einen Film gedreht. Da gab es so eine Kampagne MV impft. Und zu der Zeit war das aber noch relativ unumstritten, glaube ich. Da war das noch kein Reizthema, glaube ich. So wie das heute. Mhm. Man wundert sich ja, was für Themen plötzlich so eine politische Dimension bekommt.
Ja, ich habe auch gehört, dass die dieses
Streitthema ist.
Es gibt gar keine Impfzwang, ne? Aber das ist wahrscheinlich auch egal. Die Leute eh nicht interessiert.
Nee, es gibt ja auch keinen Zwang zu atmen oder sagen wir mal,
oder
aufs Klo zu gehen oder so.
Oder ja. Nee, das klingt immer so, als ob die so auf so ein Rad gespannt sponnen werden, wie früher bei und dann werden die so geimpft oder wie auf so eine Todesspritze in amerikanischen Gefängnis. So, dass man so klingt das immer, ne? Also so Zwangsimpfung, wie soll das gehen, ne? Also wie also dann darfst du, okay, die Zwangsimpfung kann man da durchsetzen, indem man sagt, okay, dein Kind darf nicht mehr in die Schule, wenn es gegen, oder Kindergarten, was ist das da, wenn es nicht gegen Masern geimpft ist, ne? Mhm. Da wurde ja auch geklagt, aber das hat ja wohl nicht funktioniert irgendwie mit der Klage.
Also man kommt auf dumme Gedanken, wenn man die Leute im Fernsehen sieht, die dagegen lamentieren und so, ne? Vielleicht, ich sag mal den dummen Gedanken, ist das auch natürliche Auslese. Also wenn wirklich ich Leute sehe, die in so hautengen Anoraks mit so dicken Gesichtern und Hornbrille da rumschreien, sie wollen nicht geimpft werden, dann würde ich sagen, vielleicht will der liebe Gott das auch gar nicht. Ich weiß es nicht.
Ich habe gestern ein Video gesehen, wie die auch so tanzen und singen und so Anti-Impf-Songs. Ja. Anti-Impf-Song. Genau. Ne? Also ich hätte aber auch richtig Bock drauf. Aber ich weiß nicht, darf mich, wenn ich jetzt zum Impfen, sagen wir mal, vielleicht mache ich auch eine schöne Impf, jetzt so Pneumokokken oder sowas, ne? Und dann, wenn ich mich da filmen lasse beim Arzt, beim Impfen, darf ich das denn hochladen in meinem Impfkanal? Oder
das kannst du mit Sicherheit, na klar.
Könnte man auch so hier, wie wär's das hier, User-Generated Content machen? So, also
schickt uns. Und dann, wie du dich an allen Körperstellen impfst, ne?
Oh, jetzt habe ich mich wieder unter die Zunge geimpft, weil keine Vene mehr zu finden. Nee, aber sowas, ich weiß nicht, so ein lustiger Gedanke, aber vielleicht macht es auch keinen Sinn, aber wenn du Geld verdienen willst, könnte man sowas machen und dann könnte man das monetarisieren, hätte wahrscheinlich jede Menge Hate-Scheiß irgendwie in den Kommentaren, die lässt man natürlich auch dann, die schaltet man natürlich nicht ab, ne? Und schreibt noch rein, immer so, ja, wieso, aber das macht doch, Impfen ist doch für alle.
Ist doch schön.
Ist doch, tut doch gar nicht weh. Schluckimpfung ist süß, ne? Kinderlähmung ist bitter oder so.
Grausam. Ich hab mich ja sogar mal beim Videodreh, da hatten wir keinen, der sich spritzen lassen wollte, da haben die mir Kochsalzlösung gespritzt.
Weil auch schön.
Weil wir einfach das Bild brauchten. Und weißt du, was habe ich schon mal erzählt, oder? Das Schlimmste war übrigens, dass das gar nicht verwendet wurde.
Da bin ich sehr geärgert. Aber gegen was war der Kochsalz? Die ist ja gegen gar nichts.
Ne? Na, es ging einfach nur darum, das zu zeigen, wie jemand gespritzt wird. Ne? Mhm. Ja, na gut.
Mhm. Und da hast du eine Vene, aber das war intrakutan oder intravenös?
Das war intraarm, also in den Arm rein, ich weiß nicht.
Also ohne Vene, ne? Ja, genau. Intrakutan, glaube ich. Ne? Unter die Haut. Das geht unter die Haut.
Impfen geht unter die Haut. Oh, das hast einen tollen Slogan gerade entwickelt. Impfen geht unter die Haut.
Oh Mann, ja, na gut, vielleicht, wenn ich da Zeit für habe, können wir das hier überlegen, ob wir das machen. Nee, was ist sonst passiert? Es ist viel passiert, ne? Wir haben ja letztes Mal irgendwie auch vergessen, hier unseren Kraftwerk, den
Betreiber.
Florian Schneider zu huldigen, der leider verstorben ist. Jetzt, ich glaube, vor 2 Wochen war das, glaube ich. Ich habe jetzt rausgefunden, dass es sogar, also er hat sich ja Gründungsmitglied eben bei Kraftwerk und hat auch sich vornehmlich um diese Vocoder-Stimmen gekümmert, ne? Also um die sozusagen gar nicht um die Texte oder so und die Melodien, sondern um diese zum Beispiel diese verzerrten Stimmen, die so über den Vocoder so, ne, bei Autobahn oder die sind ja bei Kraftwerk ja natürlich auch stilprägend. Ja. Ich habe ja selber auch so einen Vocoder, ich weiß, dass das alles gar nicht so einfach ist. Und damals in den 70ern war es, glaube ich, noch schwieriger, sowas zu machen. Ja, und wusstest du, dass David Bowie einen Song geschrieben hat über Florian Schneider, mit der heißt V2 Schneider von seinem Album auf dem Heroes Album erschienen von 1977.
Ja.
Das war ein Tribute Song to Florian Schneider, wie V2, wie die Rakete.
Yeah.
Vergeltungswaffe 2, ne, hieß das, glaube ich.
Ja.
Oder so.
Jetzt hat dieses Album
warum
hatte
ja auch V2 eigentlich.
Ja. Hatte ja so den Ruf, so in Anführungsstrichen das Nazi-Album zu sein von Bowie. Weil er, da ist ja auch so, hat er diese Ästhetik, hat ihn damals wohl auch noch so begeistert, ne? Und hat sich da so entsprechend auch gestylt und es gibt so Fotos, ja. Fotosessions von David Bowie aus der Zeit.
Stimmt, das Cover, Rinne, du hast recht, das Cover ist ja schwarz-weiß.
Ne? Hm? Ja, auch der Song Heroes hat ja so eine gewisse Kälte, so eine, ne, und so. Aber das ist so, das war wohl so sein Thema in der Zeit. Er hat ja auch lange in Berlin gelebt, glaube ich, und so, ne? Ja. Und hat er wohl so eine gewisse Faszination gehabt. Aber natürlich rein ästhetisch.
Das ja, genau. Und ich sehe da gerade, ich habe das Cover gerade vor Augen und also vor mir so, wo die linke Hand hat er die eine auf die Brust so ein bisschen und dann auch
diese. Das hat ihn damals sehr beschäftigt. So.
Ja. Die Songs heißen Beauty and the Beast, Joe the Lion, Heroes, Sons of the Silent Age, Blackout, V2 Schneider. Ach, das wusste ich überhaupt. Neukölln gibt's ja auch einen Neukölln. Neukölln, aber mit einem L nur. Da hat der Produktmanager nicht aufgepasst.
Genau.
Nee, aber war eine ganz wichtige Band. Also brauchen wir Florian, also so wirklich eine der stilprägendsten, größten Bands. Irgendwie ist, glaube ich, mal das Zitat gefallen, die Beatles der elektronischen Musik oder sowas. Weil stilprägend für alle möglichen Bands, irgendwie für Techno und für, weiß ich, ob das Depeche Mode ist oder... Oder eben ja, wie gesagt, Techno oder Hip-Hop und so, das war eigentlich, ja, ich meine, brauchen wir jetzt nicht, glaube ich, nicht nochmal episch drauf eingehen irgendwie, aber...
Nee. Aber ich würde mich nochmal interessieren, kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal Kraftwerk zur Kenntnis genommen hast? Also Also ich kann zum Beispiel sagen, ich kann mich erinnern an den, ich weiß noch, wie der Song Das Model im Radio lief. Das war so, ich hab das komischerweise immer so assoziiert mit Neudeutsche Welle oder so. Weiß aber gar
stimmt,
nicht, ob das
ja, stimmt, Zeit war. Du hast recht, ja, das war, glaube ich, im falschen Karton dann irgendwie gelandet, ne?
Ja, lief dann immer so zwischendurch mit, stimmt, ne? Weil das auch so eine, hatte auch so diese Kälte und so und war so ein bisschen, hatte so einen leichten New Wave, ließ sich da so bei New Wave einordnen, ne? Aber war natürlich was anderes, also, aber, ja. Nee. Aber ansonsten,
Ja. Nee, genau, es war irgendwie zwischen Markus, ich will Spaß, ich gebe Gas
oder genau,
wie das hieß, und hohe Berge oder so.
Ja.
Ja. Kraftwerk.
Ja. Ja, auf so einem Sampler, ne?
Stimmt, ja, da hat sich irgendwie genau. So,
die große NDW-Party mit das Model, ich will Spaß und 99 Luftballons.
Das wäre so, wie als wenn man die Beatles auf so eine Gassenhauer-Compilation
verramschen würde, ne?
Genau. So mit irgendwie,
ja. Wie heißt das? Die Amigos und
genau, hält das Geld da so zwischen. Ja. Da sind wir dabei.
Ja, super. Schunkelparty 2020.
Nee, genau, in dem Kontext müsste so eine Schunkelparty 1962 oder sowas.
Also, ja, richtig.
Da, das müsste dann zwischen Hans Albers und zwischen.
Freddy Quinn.
Gott. Ja. Nee, das so genau. In dem Kontext habe ich sie nämlich auch zum ersten Mal richtig wahrgenommen. Aber ich war dann letztlich so ein Phantom entwickelt, wo was die Band das verdient hätte. Ich habe auch leider, ich glaube, keine Platte von denen. Also, aber
nee, ich auch nicht.
Ja, aber das wuchs, meine Begeisterung oder dass man diese Wertschätzung hat sich erst im Laufe des Alters bei mir so eingestellt. Also
ja.
Je älter man wurde, desto mehr immer diese Band geschätzt, so, ne, und die wahrnehmen und das eben auch solche, also ich würde sagen, das ist die wichtigste Band aus Deutschland, ne, würde ich fast sagen. Ja,
würde ich auch sagen.
Und übrigens das Neubauten-Album, haben wir auch drüber gesprochen, die Einstürze Neubauten, neues Album jetzt, ist jetzt draußen. Hatten wir die Single ja besprochen, ich habe jetzt reingehört, auch super, wurde auch super besprochen.
Ja.
Ich
weiß, dass ich Kraftwerk nochmal wiederentdeckt habe in dem Film Big Lebowski, da gab es doch diese Band Autobahn, kannst du dich erinnern?
Ja, da habe ich den Film gerade letztens gesehen wieder, ja.
Genau. Und da gibt es doch diese Szene mit den deutschen Nihilisten.
Stimmt,
das die so eine Terroristengruppe deutscher Nihilisten und die hören zum Beispiel Autobahn.
Die haben so ein Frettchen in die Badewanne geschmissen.
Ja, genau.
Und dann haben sie auf den Teppich gepinkt? Nee, war das von anderen? Nee, auf den Teppich gepinkt waren die anderen. Das waren die anderen. Die das Geld
kann sein.
Das waren. Nee, die haben aber weißt du was? Die haben bei Big Lebowski aber am Ende ganz schlecht performt. Die wurden ja richtig die wurden dann ja gesagt,
die wurden verkaspert.
Die wurden dann noch verprügelt am Schluss.
Haben dann so rumgejammert.
Ja, ja.
Und dann hat auch John Goodman zu denen gesagt, ich denke, ihr seid Nihilisten. Wenn sie sich so beschwert haben, wie gemein das ist und so. Also ich denke, ihr seid Nihilisten.
Und Dings hatte doch einen Herzinfarkt leider, ist doch verstorben.
Hier. Ja, stimmt.
Chemie, ne? In so einer Rolle ist.
Richtig. Traurig.
Kaffeebecher, in so einer Kaffeedose dann irgendwie abgeholt von Jeff Bridges und John Goodman genau.
Verstreut.
Ja, der Film, ich habe ihn jetzt, glaube ich, das 10. Mal jetzt oder so gesehen, aber ich glaube, nochmal gucke ich ihn jetzt nicht, aber obwohl er immer noch geil ist, aber irgendwann reicht es auch mal, man kennt ja jede Szene so, also es war nur so, weiß ich nicht, was guckt man jetzt? Okay, gucke ich nochmal Big Lebowski.
Ich habe jetzt vor kurzem gehört, dass dieser Charakter Jesus, dass der wohl noch einen Spin-off kriegen soll oder was?
Also ach, so eine echt? Cool.
Serie oder was? Ja.
Ey, das spielt aber auch.
Ich glaube, ich habe das gelesen. Muss nochmal googeln.
Ah, echt? Aber der ist auch schon älter jetzt. Der war ja damals schon.
Muss ich nochmal gucken, was das war, ja.
Jesus, der beste Bowling-Spieler.
Genau.
Südlich von.
Mein Name ist Jesus.
Ach, sie spielt in Los Angeles, spielt das ja in L.A.
Ja.
Ja, cool. Kommen wir wieder von Hölzchen auf Stöckchen. Mir ist noch aufgefallen, Thema Politik, ne? Mir fiel noch auf, dass der Andreas Kalbitz ja aus der AfD entlassen wurde, von Herrn Meuthen persönlich. Und ich glaube, die Landtagsfraktion, oder der Landtag in Brandenburg hat ja gesagt, nee, macht nichts, also als Parteiloser kannst du trotzdem weiter Politik machen. fand ich alles großartig. Yeah. Das zerreißt, da wird gerade eine Partei zerrissen, was ja nicht schlecht ist. Aber das gegen rechts hat ja auch schon der Lucke und auch die Petri haben ja auch schon beide versucht, die rechten Kader rauszuschmeißen, ne? Und bei der Meuthen. Das hat nicht funktioniert, ne? Also,
nee. Hast du eigentlich diesen Konflikt so richtig verstanden? Also ich habe nur festgestellt, es gab ja eigentlich nur den Meuthen, der das irgendwie wohl befürwortet hat, diesen Rauswurf. Und der steht ja so ein bisschen für diese etwas gemäßigteren, sagen wir mal, wirtschaftsliberalen westdeutschen Verbände. Und dann gibt es dagegen aber die gesamte Fraktion der Restpartei, also inklusive die ganze Parteispitze und die Ostdeutschen sind sozusagen komplett für den.
Ja, die Ältere von, wie heißt die nochmal schnell? Also der Gorland und die Weidel waren da auch dafür, dass er bleibt, ne? Dann haben wir gesagt, das geht so nicht. Und Genau, und da gab's, dann gab es noch, wie heißt denn die andere bekannte?
Ach, diese Gräfin da, ne? Wie heißt
genau,
die
nochmal? Genau, die
von Storch.
Von Beatrix von Storch, genau. Die war ja auch dafür, dass er geht, habe ich so verstanden.
Mhm. Also tatsächlich.
Okay. Habe ich so, ja, in der Presse so, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich meine, dass das gehört zu haben, dass sie das wohl unterstützt hat, aber viele waren das dann wohl nicht, zumindest auch in den Landtagen ja wohl auch nicht, ne? Zumindest in Brandenburg nicht. Und es gab ja wohl den Verdacht, dass er bei der HDJ ist.
Heimattreue deutsche Jugend.
Heimattreue, achso.
Ja, dass er wohl einen Teil seines Lebens bei der heimattreuen deutschen Jugend verbracht hat. Das ist ja auch so eine, ich glaube, verbotene Organisation, die immer so Zeltlager abgehalten hat, wo alle dann, die sich dadurch auszeichnet, dass die Männer alle in so ganz knappen Lederhosen rumliefen. Ah, ja. Ich weiß nicht, hast du diese Bilder mal gesehen? Das ist so, die waren auch so gekleidet wie in den 30er Jahren, nämlich so ganz hochgeschnittene Lederhosen, also so überm Oberschenkel.
Würde seine Brille würde auch dazu passen, ne?
Ging so ein bisschen, genau. Also ein bisschen so kleidungstechnisch geht das schon für mich so ein bisschen in die Fetischrichtung. Wirklich, für mich ja. Das ist ja, ich meine, wir leben nun mal nicht in den 30er Jahren, ne? Und die Frauen halt in so Dirndl und so. Ne?
Vielleicht war es nur ein Vorwand oder so.
Ja. Das irritiert, dass Leute in Brandenburg leben und Dirndl tragen. Ich meine, wissen die nicht, dass es was Süddeutsches ist? Ist alles eigenartig. Na gut.
Ein Dirndl ist nicht so brandenburgisch, ne?
Stimmt. Nee, und Lederhose auch nicht. Ja. Also es ist
eine Krachleder.
Ne?
Ja. Oh Mann, ja gut, ich bin mal gespannt, ich werde das mal verfolgen, denke ich mal, klar, machen ja alle momentan.
Ich weiß nur, dass dieser Kalbitz sich so großer Popularität erfreute, weil das eben so einer ist, der auch mal einen Satz gerade ausreden reden kann. Genau. Und so einen straighten Eindruck, der ist ja, glaube ich, gelernter Fallschirmjäger bei der Bundeswehr gewesen, also so ein ganz straffer Typ so, ne, und das kommt natürlich bei manchen Leuten gut an, ne? Er erfüllt nicht so dieses Klischee des zu kurz gekommenen Rechtsradikalen, sondern so ein bisschen, ja, der passt schon so.
Er ist rhetorisch sehr versiert, ne? Das ist mir aufgefallen.
Der ist also gewohnt, Befehle zu geben und so.
Wahrscheinlich. Ja, das fiel mir nur auf. Also ich weiß nicht, was jetzt draus wird, aber entweder bleibt er draußen oder und im Landtag oder er kommt zurück oder so, dann kann dann auch hier der Herr Meuthen wahrscheinlich gehen oder so, dann freut sich Bernie und der Rest oder so, aber irgendwie fand ich das irgendwie schon so, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Leute dann, dass die Partei dann trotzdem noch wählen, also die gemäßigten Wähler und so, oder ob das dazu führt, dass vielleicht dann auch wieder ein paar Prozentpunkte verloren gehen, aber nun ja. Vielleicht wird sie auch wird die AfD ja wieder attraktiver durch diese ganzen Corona-Demonstrationen, wo sich ja alles vermischt, ne? Wo ja wirklich alles. Ich habe den Blick da gar nicht mehr durch. Es ist wahrscheinlich auch egal, bin ich linksradikal, rechtsradikal, Impfgegner oder Verschwörungstheoretiker, kann man das so nennen.
Gut. Blicke ich auch nicht durch. Muss man, glaube ich, auch gar nicht. Ist einfach so ein Gemisch von. Man kann, glaube ich, schon sagen, ohne dass es verächtlich ist, ist ein Spinner zum großen Teil. Du hast ja selber gesagt, da sind Leute, die tanzen ihren Namen. Da sind Leute, die wollen, dass Deutschland in den Grenzen von 1037 wiederhergestellt wird. Dann gibt's da so Linksrevolutionäre, die wollen eben Karl Marx zurückholen. Also das sind für mich alles, das ist ja im Grunde eine Mischpoke. Das sind halt alles Leute, die sozusagen nicht im 21. Jahrhundert leben, sondern im 10. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert vielleicht, aber nicht in unserem Jahrhundert. Und da fehlt dann vielleicht doch, da müssen wir vielleicht mal, muss man vielleicht doch noch mal ein bisschen nachschulen noch oder so. Ich weiß nicht, da sind.
Ja gut, aber die bestimmen ja die das Traurige ist, bestimmen ja echt die Nachrichten. Ne? Das ist ja echt so, dass die da jetzt das nichts, die demonstrieren so, ne, dann Corona irgendwie und dann weiß ich nicht, dann sind es aber auch mal ein paar tausend oder 10.000, weiß ich, glaube ich, die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber schon eine Menge trotzdem ist ja nicht die Mehrheit oder so, ne? Also das ich vermute mal, dass das jetzt, also ich weiß nicht, ob der Trend jetzt dahin geht. Also laut den Medien, vielen Medien ist es ja so, dass es jetzt gerade zu Corona-Zeiten ja immer mehr Anhänger findet, diese Verschwörungstheorien zumindest, ne? Oder dass es Impfgegner gibt oder so, aber ich hoffe, dass die meisten Leute da jetzt mal wieder zur Besinnung kommen. Genau. Gut, was war noch? Hast du den ESC geguckt am Wochenende? Es gab ja zwei ESCs am Samstag, einmal Pro7 von Stefan Raab und dann mal mit Barbara Schöneberger diese Ersatzshow. Was fand ich beides äußerst gruselig. Ich hab's geguckt. Ich konnte es aber nicht zu Ende gucken. Hast du mal reingeschaut oder?
Nee, habe ich leider nicht gesehen.
Achso, ja. Man hat auch nichts verpasst. Wir hatten es ja nochmal angepriesen. Ich glaube, ich habe es auch falsch verstanden. Es war, bei Stefan Raab war ja auch nur kurz zu sehen, moderiert haben es ja Steven Gätchen und Conchita Wurst. Es waren dann wohl Künstler aus Deutschland, die irgendwie aus einem Land kommen oder ein Land gut finden oder so und sagen, ich strebe jetzt mal für Österreich an, also Gift so, ne? Ganz verstanden habe ich es dann nicht und dieser andere ESC, der dann noch stattgefunden hat, das kann man glaube ich ganz vergessen, also ich weiß nicht. Also das war auf jeden Fall das schillernde Comeback von Stefan Raab, das hätte ich mir anders vorgestellt, ehrlich gesagt, das war jetzt irgendwie mehr nicht so.
Ich habe nur die Nachberichterstattung zu der offiziellen Veranstaltung auf den öffentlich-rechtlichen gesehen und das war völlig verwirrend. Ich habe das System auch nicht verstanden, wie sie da was wen ausgewählt haben. Das waren ja auch nur so Teile der Riege da und keine Ahnung, ich meine, einige waren im Studio, andere nicht. Kuddelmuddel, würde ich sagen, das kann man sich eigentlich sparen, sowas, oder? Dann kann man doch einfach nur eine Gala machen und fertig, dann ist es nicht so kompliziert.
Ja, vor allem, das war der ESC von der ARD, war ja in der Elbphilharmonie, die war auch dann, war jetzt irgendwie, Barbara Schöneberger musste da vor ein paar tausend leeren Plätzen moderieren, unbedingt funktioniert und dann hat man immer hin und her geschaltet, weil es lief ja dann oft auch Werbung, was halbwegs witzig war, waren diese Einspieler zu den Ländern irgendwie, teilweise mit einer rassistischen Unternote, ich habe da so Bulgarien oder sowas im Hinterkopf, die alle Bohnen essen und rumfurzen. Das war noch halbwegs locker, aber teilweise musikalisch auch, muss ich sagen, ich höre sowas, also das war kein Interpret dabei, wo ich sagen würde, den höre ich auch privat noch irgendwie sein letztes Album, aber das kann man echt abschminken. Sorry für den Tipp auf jeden Fall. Wollte ich mich noch für entschuldigen.
Ja.
Naja, Thema Musik, ich habe noch ein paar geile Bands gefunden, also ein paar, und zwar Sleaford Mods, ne? Geile Band, sind so eine Art, so weiß ich, aus England halt, ne? Irgendwie machen so, wie soll man sehen, also eine Mischung aus Hip-Hop und Elektronik so ein bisschen, also ganz so, Musik besteht im weitestgehend daran, Leute zu beschimpfen, was ja irgendwie prinzipiell ganz cool ist. Und die Sleaford Mods haben neues Album, All That Glue heißt die Platte. Das ist gerade erschienen, 22 Titel. Und haben irgendwie auch lustige Namen irgendwie. Ich glaube, McFlurry heißt ein Song, dann irgendwie
McFlurry,
genau, ja. Dann Jolly Fucker und ich fand das für eine witzige Band. Also es besteht also der Sänger, es gibt also einfach nur einen Bass, dann gibt es eine Snare und eine Hi-Hat. Und dann gibt's, und dann wird also eine Art Rap irgendwie, wo dann einfach nur krasse Schimpfwörter rauskommen, aber richtig cool. Also wirklich so irgendwie, Boris Johnson finden sie auch nicht so geil und so, und wilde Pöbeleien irgendwie, zum Beispiel wird, über Brian Eno wird geschimpft irgendwie, zum Beispiel hier Brian Eno, what the fuck does he know, doodling away with the fucking alien haircut mate, Boris Johnson und so weiter, genau, kommt auch hier nicht gut weg, aber coole Band, also einfach mal, ich könnte mal einen Song auf die Playlist packen.
Ja, gerne.
Dann habe ich noch gehört, und zwar von Sonar-Kollektiv hier, ne, aus Berlin, von Jazzanova so, ne, gibt's Jazzanova. Vielleicht kennen sich die Jüngeren noch, kennen die vielleicht noch, ja, ich weiß nicht. Also Jazzanova waren ja so diese New Jazz Kollektiv sozusagen, ich glaube 6 Musiker, das waren auch mal 7. Wie auch immer. Ich habe die mal das Vergnügen gehabt, die kennenzulernen zu dürfen, weil ich so eine Compilation gemacht habe mit denen. Und echt alles coole Typen irgendwie, teilweise eben ein Teil ist DJ, ne? Ich glaube, die andere Hälfte produziert so, ne? Und haben, sind eben auch ein bisschen untergegangen im Zuge dieser ganzen, ich kann kein New Jazz mehr hören oder Chill Out oder Lounge, was wurde ja immer alles in einen Topf geschmissen. Du erinnerst dich. Und irgendwann haben die Leute gesagt, klar, ey, ich Chill Out, geh weg, Digga, ich will jetzt irgendwie richtige Songs hören. Und die haben das Sonar-Kollektiv, also die sozusagen das Label von Jazzanova, haben ein Album rausgebracht, The Moon heißt das, von Pax, Atom und Inkswell. Richtig geiler Hip-Hop irgendwie, aber sophisticated irgendwie, geile Beats. Ich war schwer begeistert. Ich dachte, das wäre so Retro, weil es auch sehr komisch abgemischt ist. Es ist ja mittlerweile Trend, Sachen auch mal verzerrt abzumischen oder den Gesang in den Hintergrund zu mischen oder so. Aber das war mir noch ein zweiter Tipp von mir, die Platte The Moon von Pax Atom und Inkswell, also sind zwei Rapper, die in Kollaboration auf Sonar-Kollektiv auch gerade erschienen. So nah kollektiv, genau. Das Label aus Berlin irgendwie. Also Glückwunsch. Immer gute Musik. Muss ich sagen, kann ich ja mal vielleicht beides auf die Playlist packen.
Kriegt solche Musik eigentlich heutzutage irgendwie noch Airplay? Also sagen wir mal zum Beispiel auf Radio 1 oder so, weißt du das? Oder ist sowas?
Ja, es gibt ja noch so ein paar Musik-Special-Sendungen, ne? Also ja, wo sowas stattfindet, also Musik-Specials, aber natürlich Playlists. Also Radio 1 ist vielleicht noch ein Sender, den ich auch sehr, sehr mag, weil da werden solche Songs gespielt, da wird eben nicht nach Charts gegangen, gar nicht, und da wird auch kein Song mehr als, weiß ich, 5-mal die Woche gefühlt gespielt. Also das, da könnte sowas stattfinden. Ich habe zum Beispiel auch da den Song entdeckt. Ich glaube, da muss ich mal kurz gucken, wie der heißt, Jazzanova. Er hat eine Platte rausgebracht, da haben wir auch drüber gesprochen. Da war dieses Number 9, dieses, weißt du, dieses Number
9. Hier, genau.
Ja. Das fand ich auch richtig geil, weil wer das weiße Album kennt von den Beatles, der kennt ja dieses Number 9. Dieses hier eine sozusagen nur eine Collage aus Sounds, und einer sagt immer einer Number 9, Number 9, ne? Und richtig cool, haben sie dann wahrscheinlich ja, aber muss ich sagen, wenn sie was machen, immer richtig gut.
Ja. Ich bin ja leider so mit Nummer 5 groß geworden, Nummer 5 lebt, nicht so schön.
Genau, ja.
Ich habe zum Beispiel jetzt zuletzt, kann ich auch nochmal klar, ich gebe dir nochmal ein bisschen so etwas konventionelleren Musiktipp. Ich mache jetzt beim Sport immer wieder an mein Best of Motorhead. Also ich habe jetzt gerade mir nochmal zusammengestellt. Und zwar ausschließlich habe ich mir jetzt mal zusammengestellt die schnellen Songs. Ich weiß nicht, wie das...
Hast du eine Playlist gemacht auf Spotify? Hast du irgendwie eine Playlist
dazu? Nee, habe ich bisher nur auf meinem... Könnte ich ja nochmal machen, genau. Ja. Ist auf jeden Fall so alles drauf. Es geht so von ich habe mittlerweile auch vollständig alle Alben von Motorhead und auch die neueren, die hatte ich früher immer so ein bisschen ignoriert. Jetzt mittlerweile habe ich bis zur letzten Platte bis zum Ende sozusagen alles durchgehört und ja, also ich bin ja auch noch nie so ein Freund von dieser schweren Doom-mäßigen Musik gewesen, sondern immer, ich mochte es immer gerne schnell und so ein bisschen punkig, rappelig so, ne? Und dementsprechend sind auf meiner Playlist auch nur Sachen, die eben so sehr flott sind. Und na gut, also das ist sowas, was ich zwischendurch
sehr schön finde. Ja. Könnt ihr die Playlist auf jeden Fall erstellt hast. Auf jeden Fall. Ja, cool, genau. Da haben wir endlich mal wieder ein paar schöne Musikthemen hier. Das ist ja auch eher selten.
Okay, also so Nahkollektiv.
Achso, ja, so. Entschuldigung. Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für sie reingeschaut.
Das kommt, weil ich hier an die Knöpfe drücke immer.
Ich wollte das nur noch mal kurz zusammenfassen. Also so Nahkollektiv, die Beatles und Motorhead sozusagen haben wir jetzt
gehabt. Nee, genau, und Pax Adams.
Pax.
Genau, und Motorhead.
Das passt. Sehr gut.
Genau, Flimmerkiste. Ich habe gesehen, muss ich kurz. Ich habe Le Mans 66 gesehen.
Erzähl mal.
Der ist also richtig geil, ne? Also ich muss sagen, ich war schwer begeistert. Der lief auf Sky, konnte man bestellen. Und ich bin mittlerweile so, ich weiß nicht, ob du auch so Filme guckst, ich gucke jetzt vorher mal bei IMDb, wie viele Punkte kriegt der da, und wenn der jetzt bei 3,7 oder 4,8, dann gucke ich ihn gar nicht erst. Dann wird er gleich gelöscht. Also das ist ein bisschen doof, aber ich habe so viele Filme auf Sky auch aufgenommen, die gucke ich dann rein und nach einer halben Stunde denke ich, oh Alter, ernsthaft jetzt, ne? Und dann quälst du dich da durch, das Leben ist endlich, du bist auch nicht mehr der Jüngste, ne? Und dann mach aus, ne? Oder man guckt dann, weil man voll bescheuert ist, dann in den Film auf Schnelldurchlauf noch zu Ende, weil man das Ende, das ist natürlich auch, das habe ich jetzt bei Black Widows oder sowas gesehen, das war auch, wie gesagt, völlig scheiße. Aber Le Mans 66 gegen jede Chance mit Matt Damon und Christian Bale, richtig, also ein super geiler Film, spielt in den 60er Jahren, wo Ford beschließt, jetzt wollen wir auch mal Le Mans gewinnen und nicht immer Ferrari, versuchen dann Ferrari zu kaufen, tun sich zusammen mit Carroll Shelby, also sozusagen der Shelby ist den meisten Leuten ja ein Begriff irgendwie, einer der besten der damals die echten Rennwagen gebaut, ne? Also mit unendlich vielen so Big Block in so kleine Kisten reingebaut und ich glaube AC Cobra oder was ist bei dem, was er da alles gebaut hat, das waren aber so top notch irgendwie. Und Christian Bale
Cobra kennt man auch noch so von da gab's weiß ich mich zu erinnern vor einigen Jahren, dass Menschen sich so Bausätze gebaut haben, ne? Da gab's kennst du das?
Ja, das kenne ich auch. Ja, genau.
Das ist so ein typisches Ding, was so weiß ich nicht, was manche Leute dann sich selber gebaut haben so oder irgendwas.
Ja, das waren genau, aber das ist aber eine
Nachbau.
Das waren dann, genau, also das waren dann, ich weiß gar nicht, welche das, jetzt komme ich nicht auf den Namen nicht, aber es gibt ja so Bausätze, die so, also kleine Roadster, ne? So Zweisitzer sind das immer.
Ja. Wurde mir jedenfalls immer so, weiß ich noch, so als, das bei mir hängen geblieben, so als Cobra oder was.
Ja, aber als die Cobra als Bausatz, weiß ich nicht, ob es die gibt oder so, aber er hat auf jeden Fall den Shelby Mustang entwickelt, so, ne, GT350 irgendwie mit unendlich Power, also sozusagen Autos getuned und eben auch die, dann, ja, und der spielt in dem Fall ja eben sozusagen die Hauptrolle mit besetzt, also Carroll Shelby, gespielt von Matt Damon, soll sozusagen, wird angehauen von Ford, also dem Vorstand, dem obersten Chef von Ford, dass er jetzt sozusagen ein Auto entwickeln soll, was dann Le Mans gewinnt, dass er natürlich für Kenner der GT40, Ford GT40 wird, ne? Dann gefahren wird von Christian Bale, also Ken Miles ist wird gespielt von Christian Bale, ist ja der sozusagen der Rennfahrer, der den Wagen mitentwickelt. Also unglaublich spannend, unglaublich cool, also super Bilder und großartig inszeniert. Das Einzige, was mich gestört hat, war, dass sie irgendwie so einen Ringschlüssel da benutzen, der dann auch irgendwo noch durch die Gegend fliegt und irgendwie im Rahmen, also dann auch gerahmt wird, weil er da irgendwie wie auch immer da sein Auto, weil Christian Bale da als sauer war und sein eigenes Auto kaputt macht. Ich weiß nicht, ob der Ringschlüssel dann schon erfunden war 1966, ich glaube nicht. Aber das ist so eine kleine Marginalie. Sowas ärgert mich immer, wenn in Filmen, wenn das nicht stimmt, weißt du, wenn du sagst, okay, das kann das sein, dass er schon.
Aber das kann das wirklich sein, dass sie in so einem Film, dass sie dann so ein wichtiges Detail.
Ich habe das versucht rauszufinden, nicht Langeweile
hatte, so ungefähr. Das klingt ja sehr eigenartig, verstehst du? Das ist ja, Christian Bale ist ja auch so ein Method-Actor, der würde ja sich selbst verfluchen, wenn sowas passieren würde. Das ist so.
Nee, ja gut, wenn du so einem alten Steinzeitfilm dann eine Armbanduhr trägt, das ist ja schon weißt du, was ich gesehen habe?
Was?
Bei Babylon Berlin war der Alex zu sehen, ne? Irgendwie in einer Szene. Ich glaube, die dritte oder was? Wo er aus dem Landwehrkanal irgendwie da gezogen wird oder sich da selbst rettet und dann guckt man kurz und dann, oh, was ist das? Das ist der Alex, ne? Also Fernsehturm. das hat mich echt geärgert.
Ja, das ist ja dämlich.
Okay. Das ist doch scheiße, oder? Ey, komm, da muss das CGI muss wirklich? Da drin sein. Ja, ich kann die Szene jetzt, such die jetzt nicht raus, aber die ist.
Ja, warum? Das muss doch vorher einer sehen.
Ja, aber schon wieder, ja, komm, das war das nur sich ganz kurz, ganz, ganz kurz, aber das, ja. Genau, ich will jetzt gar nicht lange drauf rumreiten, der Film ist super, also ich habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Und Ford hat dann auch den Le Mans gewonnen. Ich glaube 66, schön. 67, 68 mit dem wahnsinnig geilen Auto, die Ford GT40. Übrigens die 40 steht für die ich glaube 40 Zentimeter kann das sein, Bodenfreiheit, die man einhalten musste oder sowas, ich weiß es nicht. der Name ist, der hat nichts mit Leistung oder so zu tun, aber ja, fand ich geil, also Christian Bale ich habe den immer mit American Psycho verbunden, aber mittlerweile
Christian Bale ist so ein Schauspieler, der wirklich aus Leidenschaft das macht. Der spielt auch in vielen sehr merkwürdigen Filmen mit. Also das Gefühl, das ist jemand, der muss immer Vollbeschäftigung haben, sonst verreckt er. Also der hat Filme gedreht, unter anderem, weiß ich nicht, also mit den verrücktesten Regisseuren und so. Und ist auch so jemand, der so dieses Robert De Niro-Ding macht, also der dann auch gerne mal 50 Kilo abnimmt oder plötzlich so sich so aufbläst oder plötzlich anfängt zu trainieren wie ein Wilder und so. Das ist ja und da ist der so extrem drin, also ganz, den hat man, glaube ich, in allen Körperzuständen gesehen, der ist ziemlich verrückt, Christian Bale, ja.
Der The Dark Knight war doch auch mal, aber da war er
mal. Ja, war er auch mal, sehen. Genau, ja. Ja, der hat auch so ein Auf und Ab in seiner Karriere, ne, also das ist jemand, glaube ich, dem das nicht so wichtig ist, also gibt ja kaum Interviews, du siehst ihn eigentlich nie in irgendwelchen Talkshows oder so, also er hat offensichtlich auch kein großes Interesse an Prestige oder so, ne, aber ist so ein, ja, ist eher so ein in sich gekehrter Typ, ne? Was ja De Niro eigentlich auch ist. Also so eher so ein, ja, so ein, der hört immer eher in sich rein, glaube ich, und so. Und naja. Ja, kein typischer Hollywood-Mime.
Nee, ansonsten habe ich Sicario 2 nochmal geschaut, irgendwie, der fand ich auch nicht schlecht. Irgendwie Sicario, die kennst du, glaube ich, auch, ne?
Habe ich auch gesehen, ja.
Ja, das finde ich noch. Genau
so. Aber kein Vergleich zum ersten Teil.
Nee, das stimmt. Ja, das
stimmt. Muss man schon sagen. Also auf jeden Fall sehr rabiat, auch der zweite Teil und heftig, aber ja.
Unglaublich teuer sah der aus, also
muss ich sagen. Ja, war glaube ich auch, ne? Ja.
Ja. Aber irgendwann hat man auch keinen Bock mehr auf Gomorra, muss ich sagen. Da hatte ich irgendwann was anderes geguckt. Okay. Irgendwie, das war immer dann doch ein bisschen zu, irgendwie, es ist doch irgendwie. repetitiv, sag ich mal. Das wiederholt sich dann nicht irgendwie. Er hat auch mittlerweile kein Mitgefühl mehr irgendwie, ne? Du guckst die Serie Gomorra, Staffel 2, Episode 8 oder so, ne? Und da bist du mittlerweile da gefühlsmäßig so, sagst okay, ach, jetzt kommt wieder einmal im Roller und schießt in dem einen Kopf im Auto, der da im Auto rumfährt, ne? So, ja, egal, ne? Da sind noch genug andere da, ne? Und du hast aber gar keine Empathie mehr für die Schauspieler oder für die Darsteller. Und also, du kannst und rechnest immer damit, dass jetzt irgendwas, einer gerade wieder eine Kugel irgendwo sich einfängt, ne? Weil diese, das ist natürlich, davon lebt die Serie ja auch, diese Grundangst, die da in diesem wahnsinnig, in Neapel, in diesem wahnsinnig schlimmen Bau da, ne? Das ist ja wirklich, ja, Gomorra ist das richtige Wort dafür.
Ja.
Aber irgendwie ist das auch alles, wiederholt sich, wie gesagt, es ist jetzt keine neue
Erkenntnis. Das ist ja genau das, was mich bei Game of Thrones so genervt hat, da sind wir jetzt, habe ich dir erzählt letztes Mal, dass wir wirklich, jetzt sind wir in der 6. Staffel mittlerweile angekommen, haben das im Highspeed-Verfahren hier in der Corona-Krise alles durchgebinged. Und abgesehen davon, dass das Bild immer dunkler wird, das nervt mich tierisch.
Stimmt, ja.
Ist es so, dass, ich weiß nicht, warum die das machen, es wird immer dunkler und du kannst kaum noch entscheiden, wer ist denn da jetzt gerade, weil die, du kennst das ja, die Handlungsstränge sind auch so verwirrend, also sind immer unterschiedliche von den Lannisters und den Starks und irgendwelche Familien und der hat das gemacht, der hat von dem die Tochter verbrannt und der andere hat...
Das ist alles so lange, ne? Weit weg von mir.
Ey, lieber Gott, ey.
Ja, ich glaube, die Letzten aber, das gucken, oder du?
Konfus, ey.
Ja. Nee, aber nein, ich hab's, genau, ich, nee.
Ich, ja, ja, ich finde das immer, ich bin nicht immer so jemand, der immer, den Hype finde ich immer, das stößt mich immer ab, wenn da gerade Hype ist, so. Auf jeden Fall, jetzt ist es halt so, dass sie sich da, die fetzen sich halt alle gegenseitig und ich blick nicht mehr durch und, ach Gott, ja, schwierig.
Schlimm,
ja. Was wollte ich eigentlich jetzt sagen? Egal.
Nee, weiß ich auch nicht. Genau, dann habe ich Westworld gesehen, da gibt es glaube ich auch die ersten 3 Folgen bisher nur auf Deutsch, der Rest ist unsynchronisiert, habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Unglaublich teuer, ne? Also Westworld mittlerweile irgendwie so, ich glaube so auf James-Bond-Format angekommen, ne? Also von der Ausstattung her oder von den Kosten, was sie da in Geld reinblasen, ist immer noch sehr spannend, immer noch, also es ist echt noch eine coole Serie, es ist nicht so brutal wie die letzte Staffel, also jetzt die 3. Staffel, die geht jetzt wieder, spielt jetzt auch in ich glaube Los Angeles irgendwie und gar nicht mehr unbedingt in diesem Park, muss ich sagen, wobei wir schon wieder beim nächsten Punkt bin, die Kinos machen jetzt wieder auf. Und
aber soll, kurz, entschuldige bitte,
ja, Entschuldigung, ja.
Stranger Things, 4. Staffel, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt hatte, ist verschoben, findet nicht im Sommer statt oder Spätsommer, sondern findet statt im Winter, beziehungsweise Anfang nächsten Jahres. Ja, wurde jetzt verschoben.
Natürlich,
so.
Ich weiß, also, ja. Wegen, kann man nicht weiter drehen, wegen Corona und
Masken. Keine Ahnung, was jetzt genau, ob sie es nicht fertig gedreht hatten oder so, jedenfalls. Man hört auch immer wenig, die halten relativ dicht, also die lassen nicht viel gucken, ne? Es gibt ja auch bisher nur einen Trailer und so und naja, gut, ist wohl auch die letzte Staffel, so viel steht glaube ich auch fest. Ja. Und na gut, muss man ein bisschen warten. Ist aber wohl auch der normale
Rhythmus. Aber in Corona-Zeiten, die Streaming-Anbieter verdienen sich ja gerade irgendwie die goldene Nase, weil die Abonnentenzahlen ja sonst wohin klettern. Und wenn du jetzt eine neue, geil, von so einer Erfolgsserie eine neue Staffel bringst, dann hast du wahrscheinlich mehr Zuschauer, als wenn jetzt irgendwie Corona jetzt vorbei ist oder der Impfstoff
da ist, würde ich sagen. Ja.
Aber vielleicht müsst ihr nochmal.
Das glaube ich auch, ja. Ich glaube, das nächstes Jahr haben Leute wieder Lust rauszugehen, wahrscheinlich.
Na, ich glaube, genau, das könnte sein. Ich könnte sein, dass es vielleicht ein bisschen abebbt wieder, ne? Also wahrscheinlich. Dann die Kinos, ne? Also das ist ja wirklich auch eine Branche, in der wir irgendwie auch beruflich und also ich zumindest beruflich unterwegs bin, machen jetzt wieder auf und sollen jetzt irgendwie maximal ein Viertel ihrer Plätze belegen dürfen durch diese Abstandsregelung, was jetzt irgendwie dazu führt, dass viele Kinobetreiber sagen, ey, weißt du was, dann machen wir halt dann nicht im Juli pleite, sondern im Oktober, weil das ist ein Sterben auf Raten, weil wir kriegen auch die Filme nicht, ne? Die Kinos nicht voll machen, ne? Also das heißt, da wird's glaube ich echt leider Gottes irgendwie einige erwischen. Also meine Vermutung, ich kenne jetzt keine genauen Zahlen oder so, aber das klingt alles ziemlich scheiße. Und der James Bond ist ja irgendwie auch verschoben auf nächstes Jahr oder so, ne? Und sowas würde ja ein Kino immer noch retten, wenn wir sagen, wir machen dieses Jahr einen James Bond und einen Star Wars und noch irgendwie so einen anderen Geheimtipp oder so, der durch die Decke geht, dann ist das für die Kinobetreiber ja immer irgendwie so das, ne, so ein Goldnugget, wo sie sagen, ey geil, da verdienen wir nochmal richtig Geld, wenn ein Star Wars Jahr ist oder ein James Bond Jahr ist oder sowas, ne? Aber Ich glaube, der, ich vermute mal, dass der zu spät kommt. Also der ist das dann einfach, dass viele wohl auf der Strecke bleiben. Also ich hoffe es nicht, aber ich vermute es mal einfach mal. Weil
also wenn man mal was Provokantes sagen darf, ist das nicht auch so ein bisschen diese Krankheit, in der die Dinosaurier ausgestorben sind, dass sie so, dass sie vielleicht ein bisschen unflexibel waren und so ein bisschen zu groß und so. Ich hab so ein bisschen das Problem, dass ich jetzt Kinos eh immer scheiße finde, weil da ja meistens immer nur noch diese 100-Millionen-Produktionen laufen. Mhm. Also bei uns hier in der Gegend jedenfalls 3/4 der Kinos bringen nichts als Disney, Star Wars und Marvel-Filme. Und das nichts davon interessiert mich. Und
habt ihr kein Arthouse-Kino?
Doch, haben wir auch. Ja, gibt's eins, ja, ein kleines. Mhm. Aber die eigentlichen Kinos, die bringen halt nur diesen Rotz. Und dann denke ich so, okay, vielleicht sollte man doch ein bisschen flexibler sein und so.
Ja gut, aber dann sind die Studios ja, das ist ja das Problem, ne? Dass dann, wenn das ja. nichts kommt, was.
Ja. Also ja, das System ist dieses komische System von diesen Riesenkinos, wo jedes Ticket 15 Euro kostet plus Popcorn plus Cola. Und früher konntest du halt auch mal abends als Erwachsener ins Kino gehen, hast dir halt einen Film für Erwachsene angeguckt und nicht so ein. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist ja
ein Film für Erwachsene,
sehr merkwürdige. Ja, ich meine jetzt nicht YouPorn, sondern ich meine jetzt einfach solche
Filme. Das Bahnhofskino ist leider auch.
Nee, das gibt's auch nicht mehr. Nee, es gab eben früher auch, wir können das fast wieder aufmachen jetzt, also eben Filme, was weiß ich, Kramer gegen Kramer, irgendwelche Problemfilme, oder es gab französisches Kino, italienisches Kino, englisches Kino, skandinavisches Kino, es lief früher alles im deutschen Kino. In den 70er, 80er Jahren lief das alles im deutschen Kino zur Primetime und ist auch gesehen worden und so. Ne? Und jetzt mittlerweile nimmst du solche Filme gar nicht mehr zur Kenntnis, du nimmst noch nicht mal zur Kenntnis, dass es diese Filme gibt.
Ja, weil sie da nicht laufen, ne? Die laufen da ja auch partout nicht.
Ja, also es gibt sie, aber es gibt tolle Filme.
Ja,
ne?
Du musst ins Arthouse,
Genau, du musst ins Arthouse, oder noch nicht mal, im Arthouse-Kino laufen dann halt auch nur die echten, diese echten nervigen Arthouse-Filme, die mich nicht interessieren, sondern, aber zum Beispiel einen schönen französischen Krimi oder ein italienische, was weiß ich, einen italienischen Krimi oder so, kriegst du da gar nicht zu sehen. Dafür musst du dann halt wahrscheinlich, vielleicht gibt's den irgendwo bei Netflix, wenn du Glück hast, aber wahrscheinlich auch nicht, weil die auch nur ihren normalen Kram so haben. Ihren Ami-Kram haben.
Ja, ich hab das eine Zeit lang mal gemacht. Ich bin jetzt irgendwie, jede Woche oder jede zweite Woche ins Kino gegangen, ne? Weil ich da irgendwie, weiß nicht, wenig zu tun hatte. Und du bist ja auch oft gegangen. Und dann in den Blockbuster-Kinos immer, egal was ich geguckt habe, es war immer, fast immer scheiße oder so mittelmäßig bis scheiße. Und dann gehst du einmal ins Arthouse-Kino, ne? Oder irgendwie einmal im Monat, da guckst du was anderes an, irgendeinen deutschen Independent-Film. Und bist gleich ganz anders drauf. Ey, geil, okay, genau. Ne? Ist nicht so teuer irgendwie, ne? Aber geil, irgendwie bleibt was hängen. Die Story ist, also, ne? Also die Ausstattung ist nicht so geil, aber die Story ist gut und so, ne? Und es ist einfach näher dran an dir, als irgendwie jetzt hier irgendeine Marvel-Scheiße oder was sonst so irgendwie, ne? An animierten Filmen läuft. Aber das Letzte, was ich gesehen habe, war Parasite, glaube ich, im Programmkino, der hängen geblieben ist. Die fand ich gut. Und Three Billboards Out of Ebbing, Missouri habe ich dann noch gesehen im Kino.
Das war tolle Filme.
War auch toll. Aber dazwischen war aber auch nicht viel, irgendwie, wo ich mich dran erinnern kann. Und leider
kommt ich habe zuletzt, das ist auch schon wieder ein bisschen her, diesen bescheuerten Brecht, diese Brecht-Verfilmung gesehen, wo sämtliche deutschen Schauspieler mitspielten und so. Ich weiß nicht, wie die war auch sehr teure Produktion wieder, sehr hoch subventioniert und hat sich aber kaum jemand angeguckt. Also konntest du, glaube ich, so, es waren nur die Angehörigen der Schauspieler und die Omis, die sich den Film angeguckt haben und ein paar DDR-Bürger, die noch so irgendwelche Erinnerungen an Brecht hatten. Also ganz schlimm. Und wo ich dachte, okay, das ist eben Arthouse-Kino, wie es nicht sein darf, ne? Also das muss eben auch, und es gibt ja tolles, unterhaltsames Kino einfach. Und es geht ja nicht darum, die Leute zu belehren oder irgendwie sowas. Das ist ja Bullshit, ne? Das will kein Mensch. Aber irgendwie zumindest, dass du als Erwachsener dir nicht vorkommst, weiß nicht, als wenn du irgendwie mental gestört bist. Also weil, tut mir leid, also ich kann mir das nicht so richtig angucken, dann solche Sachen wie Marvel oder so. Das ist Zuckerwatte, das hat kein Nullgehalt.
Ich habe ja sogar den letzten Star Wars Film noch im Kino gesehen und dann gehst du raus und denkst echt, ja, du warst sogar, du weißt dann eine Stunde, 20 Minuten später weißt du gar nicht mehr, dass du im Kino warst.
Genau.
Das Thema hatten wir auch schon mal, das ist wirklich, ja, ist schade. Zumal jetzt auch noch hier Michel Piccoli gestorben ist, ne? Der auch mit 94 leider. Mhm. Ich fand ihn immer super. Meine Firma heißt bekanntlich Themrock oder Themrock, bekannt nach dem Film, einer meiner Lieblingsfilme.
Das schreit er auch immer da, ne?
Ja, er wird einfach nur geschrien. Also er schreit, das Einzige, was geschrien wird, Themrock irgendwann, aber sonst wird eigentlich nur gegrunzt und so. Mhm. Also es wird einfach nicht gesprochen, es ist sehr zivilisationskritisch irgendwie. Alle wollen zurück wieder in die Steinzeit irgendwie.
Ja.
Krasser Film eigentlich, ne? Also muss man sagen, ist schon.
Ich hatte mir jetzt daraufhin nochmal den Trailer angeguckt und da musste wie sehr lachen. Dann habe ich mir auch nochmal angeguckt, die Trailer von Das große Fressen, da war er, glaube ich, auch drin, ne?
Ja, da war auch dabei.
Auch irre, was der für Filme. Oder Trio Infernal mit Romy Schneider, auch so völlig irrer Film. Also das das waren schon sehr experimentierfreudige Zeiten damals.
Der diskrete Charme der Bourgeoisie habe ich fast alle gesehen, muss ich sagen. Also das war, also ich fand, er spielt ja immer so eine Rolle, er spielt ja irgendwie immer so einen gebrochenen Typen oder einen, der irgendwie also es ist der Anti-Held oder so. Ich weiß nicht, aber ist ja auch falsch, ne? Aber er.
Weiß nicht.
Er, also das große Filmteam ist ja auch, also das sind immer sehr kritische, sehr,
also für mich war das große Fressen wirklich auch so ein, klar, da geht's um Konsum und ne, diese Geschichte, aber so auch so sehr französisch, weil so diese Sinnlichkeit, ne, das ist ja sowas, wo die schieben sich da nur diesen französischen Kram rein, so irgendwelche
wollen Pasteten sterben, ne?
Und, wollen ja, sozusagen, ja, wollen sich totfressen. Also auch sowas sehr Sinnliches, was irgendwie auch gar nicht so dem protestantischen nordeuropäischen Timbre entspricht, aber du merkst, damals gab's eben auch noch Filme, die so regional sehr stark geprägt waren und so, ne, und ja, und dann ist da so, sind da irgendwelche dicken Frauen, die da rumtanzen und so. Also sehr, sehr, sehr südeuropäisch, würde ich mal sagen. So sinnlich, ne? Und,
er hat auch einen Film mit Alfred Hitchcock gedreht, 1967, das die Mädchen von, Topaz, so, von 69.
Topaz, ja, auch toller Film.
Den hatte ich auch, habe ich gar nicht mehr in Erinnerung, aber Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, mit Brigitte Bardot, aber, ja, großartiger. Ich glaube, er wirkte auch immer sehr authentisch. Ne? Also egal, welche Rolle er gespielt hat, irgendwie. Also absolut überzeugend und 94 Jahre.
Ja, es waren so diese französischen Charakterköpfe, ne? Die gab es ja bei uns in der Zeit leider nicht. Ich weiß nicht, warum nicht. Ich glaube, das war ein bisschen, dass Deutschland so ein bisschen gebrochen hatte mit den älteren Männern, so infolge des Zweiten Weltkriegs und so. Aber diese Franzosen, das waren ja eben so Yves Montand oder wie hieß nochmal der andere, der so immer so bullig aussah. Egal, also jedenfalls, es gab so eine ganze Reihe von französischen Charakterköpfen, so, ne?
Aus der Zeit. Alain Delon.
Alain Delon natürlich nein, auch,
der auch, ne? Ja. Da kommen wir nachher noch auf unsere Top Ten, ne? Jetzt haben wir die Verlosung noch, ne?
Schön.
Wir hatten verlost The Peer.
Genau, zu Deutsch der Peter. So eine Serie, ne?
Ja, eine gute Serie.
Genau. Sehr gute Serie.
Genau, die haben wir verlost. Muss ich mal ganz kurz mal
eben holen. Ja, vielen Dank wieder für die rege Anteilnahme.
Genau,
wir haben uns sehr gefreut, dass ihr alle mitmacht.
Genau, so, jetzt kommt die große Auslosung. Ich habe ja wieder die Mühe gemacht, die ganzen Schnipsel aus Facebook, also die ganzen kleine Namensschnipsel zu machen.
Ja.
Mal gucken, ob
Thorsten. Übergebe mal unsere Losfee, Herr Kiesch.
Hörst du das?
Nach Bremen.
Ich mische die Dose.
Ich höre das sehr deutlich,
Ich mische die Dose. Ich schließe die Augen.
Klingt auch richtig.
Sind alle drin, Instagram und Facebook. Ich ziehe.
Oh.
Und ich ziehe einen Namen. So, jetzt habe ich den Namen. So, jetzt mach ich mal auf. Wäre das Thorsten? Nee. Claudi Bo. Claudi Bo. Kennst du die?
Schön. Guck ich dann nach.
Instagram.
Drauf, wo
auf Instagram
gemacht. Claudi Bo.
Ich guck mal eben ganz kurz nach. Claudi Bo.
Also, liebe Claudi Bo, herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch.
Auf diesem Wege. Wir brauchen dann noch deine Adresse. Und wie schreibt ihr denn aber, wenn ich dich finde auf Instagram?
So, ich guck mal ganz kurz, ob das der richtige Name ist, weil ich habe das teilweise hier drauf gekritzelt. Aber
Claudi
Bo. War auf jeden Fall richtig.
Hat The Peer gewonnen.
The Peer ist hier. Das ist der. Claudi Bo. Richtig, genau. Alles klar. Dann Glückwunsch. Wir haben jetzt. Dann haben wir schon wieder eine neue Verlosung. Geht ja hier am Fließband. Und zwar hatte ich jetzt hier. Unterleuten, da ist es da. Unterleuten, das zerrissene Dorf, nach dem Bestseller von Juli C. Die Blu-ray, das ist eine Miniserie, es gibt nur eine Staffel. Mit dabei eben auch hier Charlie Hübner, Bjarne Mädel und richtig geil, lief im Fernsehen, haben wir die Blu-ray, hier macht mit, FSK 12, Teilnahme aber ab 18. Und wir haben die Bedingungen geändert, ne?
Das ist richtig. Und zwar geht es jetzt darum, dass ihr uns hören müsst, um mitmachen zu können, denn ihr müsst unsere Frage beantworten.
Und wie, jetzt macht keiner mehr mit, dann raucht's.
Das ist richtig. Ach so, stimmt, das kann auch noch passieren. Verdammt. Dann gewinnt wieder Thorsten Ho. Nee, also folgendermaßen, die Frage, die ich jetzt, darf ich die Frage jetzt stellen? Also es geht
ja, um genau, die Frage, es ist die Gewinnfrage die Gewinnfrage für unter, die, um ihr mitmachen wollt, um die...
Unter Leuten,
genau.
Ne, es ist dann wieder so, dass es bis Sonntagnacht läuft, die Verlosung, und am Mittwoch wird dann gezogen, der Gewinner. Wir haben in der Serie Unter Leuten, wie gerade schon genannt, den Bjarne Mädel, der spielt den Wolf Hübschke. Das ist ein Schriftsteller und der sehr viel in seinem Häuschen sitzt und schreibt und macht und tut. Und wenn er das nicht macht, dann macht er etwas in seinem Garten. Das macht er auch sehr gerne. Was macht er in seinem Garten, der Wolf Hübschke? Wenn ihr uns das sagt, dann kann es sein, dass ihr was Schönes gewinnt.
In der Serie?
Richtig.
Unter Leuten.
Richtig.
Spielt, ach so, der spielt den Rolf Hübschke.
Nee. Wolf.
Wolf Hübschke.
Richtig.
Das ist der Name in der Serie.
Richtig.
Und wir wolltest den, du brauchst, ach so, okay, sorry, ich hab dich jetzt, ich glaube, ich habe gar keine Chance, es zu gewinnen. Und der Schauspieler,
das ist. Nochmal, sagt, Bjarne Mädel spielt Wolf Hübschke.
Ach, Bjarne Mädel, okay. Oh Gott, ich muss mal zuhören.
Und Wolf Hübschke ist ein Schriftsteller.
Ja, ich weiß, ich habe das gesehen. Ich habe es gesehen, das weiß ich.
Okay,
ja, das stimmt.
Du hast es gesehen?
Ich habe okay. die Serie gesehen.
Und der hält sich gelegentlich in seinem Garten auf und da macht er etwas mit Vorliebe.
Oh, das weiß ich ganz auch nicht mehr.
Die muss ich
nicht
machen. Ja.
Da muss ich die Serie nochmal schauen.
Ja, mal gründlich reingucken. Ja,
aber dann müsst ihr nochmal, okay, man kann sie, glaube ich, auch irgendwo noch finden oder sehen oder streamen.
Ja, gibt's auch online.
Aber,
Mediathek.
Okay, Teilnahme, dann ist das klar, alles klar, dann haben wir das Gewinnspiel jetzt damit, glaube ich, das zu Genüge kommuniziert, oder?
Ja. Absolut.
Prima, gut.
Also ich. Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Scheiße. Kann natürlich sein, dass am Ende ich gewinne. Wenn ich der Einzige bin, der das weiß.
Ja, ich weiß es nämlich auch nicht genau.
Ja. Ich sag's dir dann nachher.
Ja, okay. Ja, viel Glück. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, ob jemand mitmacht. Da muss er jetzt erstmal die Sendung hören, ne?
Ja.
Und dann die Flimmerkiste. Ja. Und dann muss man die Frage auch. Dann muss man auch diese nicht ganz leichte Frage.
Was machen wir denn jetzt, wenn sich keiner beteiligt? Sag mal.
Dann wird das so lange auch verlost, bis einer mitmacht.
Das kann Jahre dauern. Das ist so wie wenn so ein Millionär eine Frau hat, die so gerne Bilder malt und er kauft die dann insgeheim unter Pseudonym. Da muss ich mich so als Kunde als Teilnehmer ausgeben, ja.
Genau.
Okay.
Ja.
So.
Über Fußball reden wir nicht. Heute ist Dienstag, genau. Gestern war das Spiel Werder Bremen gegen Leverkusen. Ich als noch Werder-Fan oder leider, ich kann mich ja nicht lösen von diesem Verein, schwer enttäuscht, ne? Also 4-1 zu Hause, also ein 1-4.
Wow. Das ist heavy.
Also ein fußballerischer Offenbarungseid irgendwie. Es war natürlich keine Stimmung. Ich habe am Samstag auch mal kurz in die Konferenz reingeschaut. Also man kann bei Sky, konnte man die Tonoption wählen. Also man konnte die Spiele ohne Ton, also ohne Stadionatmosphäre anschauen. Und Tonoption 2 war so mit so Jubel. Das war auch echt ein bisschen geiler. Weil das kam natürlich vom Band, das hat man auch gemerkt irgendwie. Geil wäre natürlich gewesen, wenn jetzt bei Chancen oder Ecken oder Elfmeter oder sonstigen Freistößen, dass das der Jubel dann lauter wird oder so, ne? Das ist vielleicht aber, dass da also ein Praktikant einfach sitzt und dann so ein Regler, das den Jubel so ein bisschen intensiver macht, nicht lauter, sondern einfach nur, dass mehr Leute, dass mehr Stimmung ist, aber also ganz ohne ist wirklich gruselig. Und das Spiel war auch furchtbar. Das sieht nicht mehr nach erster Liga aus hier bei Werder.
Okay.
Aber interessant fand ich auch, dass der FC, achso, wolltest du noch was? Sorry, ich wollte.
Nee, aber ein paar Spiele sind noch, oder? Wie ist jetzt
zwei Spiele? Ja, noch neun Spiele? Ja, noch, ich glaube, neun Spiele noch, aber.
Oh Gott, oder wann ist das denn mal fertig?
Ja, wenn du die Spiele, du siehst, wie die spielen, dann kann man noch 30 Spiele machen. Also, nach dem Spiel wurde wieder alles schön geredet von Herrn Baumann und von Florian Kohfeldt. Wir haben gute Ansätze gesehen und es war nicht alles schlecht und Leverkusen ist eine starke Mannschaft und die spielen auf Ballbesitz und wir haben ja Torchancen gehabt und dann in der Presse hagelt es dann wieder nur Fünfen und Sechsen auf dem Notenpapier, auf dem Zeugnispapier nachvollziehbar auch. Und nach 40 Jahren geht jetzt langsam so eine Ära zu Ende, muss ich sagen. Also das sieht wirklich schlecht aus und die Mannschaft hatte ich glaube, 72 Tage haben die nicht gespielt. Da konnten die trainieren, die konnten wieder sich fit machen, ne? Die konnten die Taktik ändern oder weiß ich, irgendwie. Ne? Die kommen auf den Platz nach 72 Tagen Pause. Ja, das sind ja zwei volle Monate Pause. Fast so lang wie die Sommerpause, was gesagt. Und spielen dieselbe Scheiße wie im Januar oder Februar. Ne? Also, naja.
Bitter.
Der FC Seoul hat auch gespielt, und zwar in der K-League, also in Südkorea. Und die hatten hatten die geile Idee, dass sie Schaufensterpuppen auf die Bühnen, auf die Tribüne setzen, die dann so Schilder hochhalten, und das stellte sich im Nachhinein raus, das waren Sexpuppen. Also die, oh. diese, aber diese teuren, nicht diese, nicht die, wir kennen aus den 70ern, 60ern yeah. zum Aufblasen, nein, diese teuren paar tausend Dollar. Die so, und die, und das hat sich jetzt zum Skandal entwickelt, weil ich glaube, die hätten auch am Werder-Spiel viel Spaß gehabt. Also, aber Sexpuppen, das war jetzt, das hat
Aber da müssen ja richtig viele dann gewesen sein.
Nee, das, also ich habe so ein paar Fotos gesehen, das waren dann nicht so viele, vielleicht so 10 oder sowas, aber auch angezogen, ne? Also auch mit Gesichtsmaske, so.
Ja.
Aber wenn man, wer der Kenner weiß, das sind keine Schaufenster.
Aber es ist halt auch ungewöhnlich, dass so ein rein weibliches Publikum im Stadion sitzt.
Ja, ja, ich weiß nicht, ich kenne mich im südkoreanischen Fußball nicht so aus, aber ja. Vielleicht hätte Werder dann auch besser gespielt, wenn die es mal.
Und gegen wen hat gegen wen hat Seoul gespielt? Weißt du das zufällig?
Oh, nee, das weiß ich jetzt nicht genau.
Lokomotive Pyongyang oder?
Nee, auch nicht. Hast du doch gegen Gwangju FC.
Ja, das nehme ich auch.
Ein Heimspiel. Genau.
Das hätte ich auch
Geisterspiel.
Gerne.
Ja, also das zumindest ist das, weil was ist Werder Bremen auf die Idee, Werder Bremen kommen, ist, hätten sie nicht über das Spiel geredet, sondern über die Sexpuppen. Ne?
Oh Gott,
weißt du,
4-1. Wer hat denn das Tor geschossen?
Theo, unser Rechtsaußen Theo Gebrselassie, der bekannt ist dafür, dass er die meisten Tore schießt. Davy Selke, ein eigenes eingekauftes Stürmer von Hertha BSC, hat, ich glaube, in einer der beiden wichtigsten Zeitungen hier in Bremen, Weserkurier oder der Kreiszeitung, die Note 6 bekommen. Ne?
Also, 6
oder so. Ja, und es darf jetzt, glaube ich, siebenmal gewechselt werden oder so in der Liga. Das heißt, statt dreimal darf jetzt öfter gewechselt werden. Florian Kohfeldt hat sich irgendwie jetzt Spieler mal, also sie alles voll ausgenutzt, und das Spiel wurde eigentlich immer schlechter, also zumindest nicht besser. Und das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, also nichts mehr gebracht. Also, fünf Wechsel. Fünf Wechsel sind erlaubt, statt drei. So. Jetzt haben wir's.
Ja.
Alright. So, das war das. Ansonsten, was ist sonst noch passiert? Zwei Footballspieler haben irgendwie, das hast du auch mitbekommen, NFL-Profis haben irgendwie angeblich Bargeld erbeutet, irgendwie beim Überfall. Im Wert von 73.000 Dollar bei einem Jahresgehalt.
Wollte ich gerade sagen, was ist denn das für ein Quatsch?
Das ist doch,
wenn die Zigaretten holen gehen, ist das Geld, was sie mitnehmen, oder? Was ist denn das,
ey? Ersten vier Jahre, also, warte mal, es waren zwei Spieler, unfassbar, ich weiß nicht, wie man darauf so eine Idee kommt, ne? Also, du verdienst Millionen und dann.
Schon einfach Langeweile.
Dann klaust du noch eine Sonnenbrille an der Tankstelle und gehst da und verlierst deinen Vertrag und gehst dann auch einen, also, das war jetzt auch nicht so harmlos anscheinend. Auf jeden Fall ist das, so ein bisschen, also die Andrew Baker von den New York Giants und Quinton Dunbar von den Seattle Seahawks haben eine Party besucht in Miramar, es ist in der Nähe von Florida, in der Nähe von Fort Lauderdale, und haben da irgendwie da anscheinend gezockt, ich weiß nicht was, keine Ahnung, Poker oder so, und dann hat sich so ein Streit ergeben, wurde das Ganze erst eskaliert und sind mit dem Geld abgehauen. Das Ganze erinnert ein bisschen an diese Ballers-Serie, da spielt der Dwayne The Rock Johnson, so ein Manager, die Serie kennst, aber doch. Fand ich nur eine putzige Anekdote, dass Leute irgendwie mit dem Jahresgehalt irgendwie sich dazu hinreißen lassen. Vielleicht liegt das auch an diesen ganzen Einwirkungen auf den Kopf oder so bei diesem Footballspiel, also diese CTE-Krankheit, ne? Fand ich nur eine witzige Anekdote, aber gut, das passiert bei der Bundesliga nicht passieren, oder?
Nee, ich überlege gerade, ob es in der Geschichte der Bundesliga Fälle von
Bankraub oder so. Es gab mal irgendwie, ich weiß nicht, irgendein Torwart war doch mal im späteren
Leben.
Bestechlichkeitsgeschichten, ne?
Bitte?
Es gab mal Anfang der 70er, gab es ja mal diesen Bestechungsskandal. Ja,
stimmt.
Aber genau, ich kenne nur so derbe Abstürze, so finanzieller Natur, die dann nach der Karriere, wo es dann irgendwie auch so mit halbkriminellen Automobil und sonstigen, ich weiß nicht, Frankfurt oder.
Ja, doch, die Geschichten kenne ich auch irgendwie, genau. Müssen wir jetzt hier nicht die Namen sagen,
das muss ich mal recherchieren.
gab es so Ferrari und irgendwelche großen Autos wurden also da verschoben.
Ich meine,
und
es war Eintracht Frankfurt.
Es gab ja interessanterweise, kann sein, ja genau. Es gab auch hier in Rostock so Fälle, weiß ich, das vor 10 Jahren ungefähr, hier in dem, ich sage jetzt auch keinen Namen, aber hier auch so im Rotlichtmilieu, dass so, es gab hier so einen großen aus Osteuropa stammenden Platzhirschen so in der Rotlichtszene und der hatte auch gute Vernetzungen dann zu unserem damals noch Bundesliga-Verein. Und da gab es dann auch so, plötzlich stand in der Ostsee-Zeitung, dass der und der Spieler so einfach mal in die Warnung geschmissen wurde und musste.
Ach so.
Oh. Und dann irgendwie wegschwimmen musste. Oder also es gab dann so auch schon mal so kleine, also da kam es zu solchen kleinen Konflikten zwischen
Sport. Aber mittlerweile ist es, aber das ist aber auch schon länger her, weil es mittlerweile ist
ja
so glatt gebügelt. Irgendwie, ein Spieler 3 Minuten genau zu spät zum Training kommt, dann ist sofort irgendwie erstmal Tribüne angesagt, ne? Irgendwie, ja. Das war ja früher, glaube ich, noch ein bisschen anders. Da ging ja auch ein bisschen mehr durch, irgendwie, weil vielleicht auch ein bisschen mehr Individualisten auf dem Platz standen, als jetzt irgendwie,
absolut.
Schon ein älteres
absolut
Semester. Früher gab es ja irgendwie auch nochmal Koteletten, lange Haare und mal ein bisschen was, was zu hören von der Nummer 10 oder so, ne?
Absolut.
Mal gucken, wie es mit Werder Bremen weitergeht. Wir haben ja die Top 10 noch vorbereitet, ne? Die machen wir jetzt mal.
Yeehaw! Howdy, partners! Tonight we got the best of the best for you. Welcome to our last Exit Andernach Top 10. It's just awesome!
Was mich mal interessieren würde, ist, ob das heutzutage überhaupt noch in Frage kommt aus hygienischen Gründen, weil die Menschen haben sich auch so verändert. Ich musste gerade an dieses Stiefeltrinken denken nach einem Fußballspiel. Kennst du das noch? Das sozusagen nach so einem Spiel, dass man sich dann im Vereinsheim noch getroffen hat und dann so, da saßen alle um den Tisch rum, verschwitzt und so mit dem Spiel fertig. Die meisten haben eine geraucht und dann wurde ein Stiefel, also ein großes Bierglas in Stiefelform rumgereicht. Ja. Und daraus haben alle getrunken, aus diesem einen Stiefel, und bis dann irgendwie gegluckert hat und derjenige, bei dem es gluckerte, der musste dann den nächsten Stiefel bezahlen. Aber das würde heute schon daran scheitern, dass die Menschen sagen würden, dass das unhygienisch ist, aus einem Glas zu trinken, oder?
Ich glaube in der Kreisklasse, so C, da vielleicht nochmal, aber ich glaube so ab dritte, also bis Oberliga nicht, oder?
Wahrscheinlich auch da nicht, ne? Also ich glaube gar nicht mehr wahrscheinlich. Ich glaube, selbst jeder drittklassige oder viertklassige Fußballspieler ist wahrscheinlich mittlerweile, hat er irgendwie ein Programm, wo er nachher sich genau richtet und was er essen darf und so, oder ich weiß nicht. Keine Ahnung.
Ich habe mal so eine Doku gesehen über RB Leipzig, da hatte ich den Eindruck, dass da schon auch gesagt wird, welche Zahnpasta benutzt werden soll. Ja. Und auf jeden Fall wurde gesagt, dass in dem Aufenthaltsraum, also für die Nachwuchsspieler, die jungen Leute, da keine Ballerspiele gezockt werden dürfen, sondern glaube ich nur FIFA oder so.
Gute Besserung,
ey. Alles Gute, ne?
Das wird ja ein sehr, sehr langweiliges Leben, ey.
Ja. Wie auch immer. Wir haben die Top 10. Ich hatte jetzt, das war deine Idee, ne?
War meine Idee in dem Fall. Ich hatte gedacht, so im Zuge dieser traurigen Nachricht, dass Michel Piccoli von uns gegangen ist, dass wir mal unsere Lieblingsfranzosen benennen. Bitte. Aber ich weiß nicht. Ich bin ja, was sagst du?
Achso, Lieblingsfranzosenwitze.
Franzosenwitze? Du bist ein Frechdachs.
Warum haben wir erzähl mal zu Ende, Entschuldigung, erzähl mal zu Ende. Ich unterbreche ständig.
Franzosenwitze?
Warum haben französische Schiffe Glasböden?
Weiß ich nicht.
Damit sie den Rest der Flotte sehen.
Oh. Aua.
Nee, aua. Blöd, das war jetzt auch nicht gut.
Das ist witzig. Das muss ich. Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Auf jeden Fall hatten wir jetzt uns 10 Franzosen ausgesucht, die wir toll fanden. Ich weiß gar nicht, ich habe gemerkt, dass es für mich, ich fand es ganz schön schwer, nachher auf 10 zu kommen, aber ich habe dann doch 10 geschafft und ich fange einfach mal an.
Fang mal an.
Ich habe bei mir auf Platz, Platz 10, ne? Yves Montand, hatte ich ja vorhin schon genannt. Ebenfalls ein Schauspieler, übrigens auch schon 1991 gestorben. Schauspieler und Chansonnier. Italienischer Herkunft übrigens ursprünglich, also insofern muss das wohl ein Künstlername sein, weil Yves Montand ist ja nur eindeutig ein französischer Name. 1949 hat er die Schauspielerin Simone Signoret kennengelernt. Simone Signoret kennt man auch aus ganz vielen französischen Filmen. Tolle Schauspielerin mit so ganz großen Augen. Deren Wegen die hat sich dann seinetwegen scheiden lassen und hat ihn geheiratet. Weltberühmt wurde er mit dem Film von 1953, Lohn der Angst, kennt man bis heute, wurde auch nochmal neu verfilmt und so. Handelt so von so einer Lastwagenkolonne, die dann so durch die Wüste fährt mit so, ich glaube, Sprengstoff an Bord und ja, ist also sehr spannend und ja, also er hat viele, viele tolle Filme gedreht, ist auch so ähnlich wie Michel Piccoli, einfach so ein Charakterkopf, so ein französischer. Wenn man ihn sieht, erkennt man ihn sofort, zumindest also wenn man so unserer Generation angehört. Ja, dann gab es nochmal so ein paar Skandale, so posthum gab es noch Skandale um ihn. Es gab, als er dann schon verstorben war, wurde er dann nochmal die Leiche exhumiert, weil eine Frau nachweisen wollte, dass sie seine Tochter war. Das hatte er zu Lebzeiten immer abgelehnt, diesen Nachweis zu erbringen. Und dann hat ein französisches Gericht also die Exhumierung beschlossen. Und es kam aber dabei nichts raus, also sie war wohl nicht die Tochter. Und dann gab es eben 2004 nochmal sehr bitter von seiner Stieftochter eine schwere Belastung für ihn. Die hat ihre Memoiren geschrieben und angeblich hat Monton sie mit Einwilligung der Mutter, nämlich mit Einwilligung von Simone Signoret, seit ihrem 5. Lebensjahr sexuell missbraucht. Das fand ich sehr traurig irgendwie.
Ach, ja.
Und es hat wohl Simone Signoret laut dieser Tochter, Stieftochter, geduldet, um die Ehe aufrechtzuerhalten. Also ganz dumme Geschichte.
Das wäre was auf Platz 10, ja.
Gut, aber als Schauspieler. Naja, ja. Also ich weiß ja nicht, ob was dran ist oder nicht, ne? Ja. Aber auf jeden Fall wollte ich es jetzt hier nicht aussparen, weil ich es einfach sehr dramatisch fand. So, ne?
Ja. Ja. Ja gut, aber das ist das, aber Yves Montand ist natürlich auch bekannt, ist das auch eigentlich immer Nouvelle Vague oder hätte ich auch da irgendwie so,
ja, sozusagen ach, das als, ist...
Mit
ja, also
ich habe die Filme alle mal gesehen. Ich hätte in den 70ern gesehen.
Und ich will das auch jetzt gar nicht hier.
Ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern.
Ne? Das also der Titel, den glaube ich jeder kennt, ist Lohn der Angst. Das also ist ja so sprichwörtlich geworden. Und Yves Montand, wenn man ihn sieht, 1000 Filme, immer Zigarette im Mundwinkel, so ein dünner Typ, gerne mit so einem weißen Oberhemd und Krawatte. Und ja, sah eigentlich immer schon alt aus, würde ich sagen.
Bei mir ist auf Platz 10, ich fühle mich nicht besser ein, Coco Chanel, die Gründerin von Chanel, ja, ich bin jetzt nicht so der Modefreak, aber so, ich muss sagen, so das war ja also sozusagen die bekannteste Modedesignerin, die irgendwie in den glaube ich, 10er Jahren irgendwie ne, Anfang des 20. Jahrhunderts da sozusagen Mode erstmal, also Frankreich erstmal so für Mode, glaube ich, bekannt gemacht hat irgendwie und hat er die Mode so stark beeinflusst, irgendwie die Haute Couture entwickelt und ja, muss sagen, ich bin jetzt, wie gesagt, kein so ein Fashion- wer mich kennt, der weiß, dass ich mich jetzt ärgere, dass es zum Beispiel die Cargo Pant von Card nicht mehr gibt, ne? aber nee, ich genau, Chanel irgendwie ist mir auf jeden Fall hier als erstes mal so eingefallen und Mode ist ja wichtig und so und
ist es auch, ja.
Genau, und dann
es gibt auch eine tolle Verfilmung ihres Lebens, ne? Also es gibt
Film heißt, glaube ich,
Heißt, glaube ich, sogar Coco.
Stimmt, die habe ich nicht gesehen.
Ja, ich glaube es sogar wahrscheinlich irgendwo auf Amazon Prime oder irgendwo zu gucken, ne? Ja, weiß ich auch nicht.
War gut.
Ja, bei mir ist auf Platz 9 ist bei mir, müsst du gleich lachen, Zinedine Zidane.
Ach nee.
Und ja doch, weil ich
das
den irgendwie... Das
ist super cool, den habe ich nämlich nicht. Der ist,
ach so.
Das ist cool, ja.
Ne? Erstmal habe ich gestaunt, der ist 1972 geboren, ist also 3 Jahre jünger als ich. Und hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Also ist jedenfalls ein französischer Fußballtrainer und ehemaliger Spieler, wurde Welt- und Europameister mit der französischen Nationalmannschaft, gewann mit Real Madrid die Champions League und die spanische Meisterschaft und ist eben dadurch mir in Erinnerung geblieben durch dieses Endspiel von der Weltmeisterschaft 2006. Manche mögen sich erinnern, es gab da so in der Nachspielzeit seines letzten Spiels, muss man auch sagen, für die Nationalmannschaft einen Kopfstoß gegen Materazzi. Materazzi, damals italienischer Spieler, hatte ihn da wohl irgendwie am Trikot festgehalten.
Hat ihn beleidigt, ne? Die ganze
Zeit. Ja, Moment.
Achso, sorry.
Ja, ich vollziehe es nochmal kurz nach. Und zwar hatte ihn der Franzose irgendwie wohl so, also er hat Materazzi hatte Zidane am Trikot festgehalten. Daraufhin hat Zidane zu ihm gesagt, er kann das Trikot auch nach dem Spiel haben. Und daraufhin hat Materazzi halt geantwortet, ich bevorzuge deine Schwester, die Nutte, auf Italienisch. Also auf Italienisch hat das sicher einen anderen Klang als auf Deutsch. Und daraufhin hat dann halt Zidane Materazzi einen Kopfstoß versetzt. Der ist umgefallen, hat natürlich sterbender Spahn gespielt, wie das Italiener gerne so machen. Und danach kriegt er natürlich dann Zidane rot und Italien wurde Weltmeister. Mhm. Und Zidane wurde aber trotzdem, war trotzdem wertvollster Spieler des Turniers, fand ich interessant. Die Wahl fand aber wohl schon vor dem Endspiel statt, sonst hätte es vielleicht nicht geklappt. Also jedenfalls, interessante Geschichte.
Das wird vorher geschehen.
Ja, das haben sie wohl schon vor dem Endspiel beschlossen, dass er der wertvollste Spieler des Turniers war.
Ach echt? Das ist ja ein interessanter. Ja.
Fand ich auch, okay.
Ja, dass sich FIFA da wieder ausgedacht hat, ne? Bei mir auf Platz 9 Georges Brassens, irgendwie der große Chancelier, irgendwie kennt ihn irgendwie, die meisten würden ihn kennen, also meine Eltern haben das immer viel gehört irgendwie und ich bin damit auch groß geworden, irgendwie ist immer diese Musik geliebt irgendwie und muss ich sagen, so, weiß nicht, der Franz Josef Degenhardt Frankreichs, nee, Reinhard May von Frankreich,
wahrscheinlich eher andersrum, ne? Aber ja, genau.
Weißt du, was du meinst? Genau, aber ich verbinde mit ihm irgendwie welche Platten irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe sie natürlich. Ich kann jetzt keine Single. Ich weiß nicht, ob das. Also damals hat man ja auch Platten gehört. So, man sitzt im Auto, ne? Meine Eltern haben auch immer sehr Frankreich, frankophil, ne? Also im Ente gefahren oder hier so ein Citroën CV und so. Immer Citroën gefahren. Also immer eine Ente und so und immer viel französische Musik gehört und auch mal ein Baguette gegessen zwischendurch und so. Und deswegen bin ich so ein bisschen groß geworden mit dieser Musik. Und man hat das immer im Auto gehört, aber fährt auch in Urlaub, ne? Und dann läuft vorne die Musik der Eltern. Ne? Früher, erst waren es so Miriam Makeba und Harry Belafonte und dann irgendwas war es Georges Brassens. Und dann hatte man aber auch nicht mehr irgendwie den Hit im Ohr, sondern wusste irgendwie, das ist so ein geiles Lebensgefühl. Jetzt geht es wieder nach Richtung Frankreich, Spanien, waren wir oft. Und hat das dann sozusagen, einfach so aufgenommen. Ich hatte mich übrigens gewundert, ich dachte, der Song La Mer, kennst du, glaube ich, ne? La Mer. Der ist übrigens nicht von ihm, ne? Ich hatte mich gewundert. Ich dachte, der ist von Charles Trenet. Und ich dachte, das wäre auch ein Georges Brassens Song, aber irgendwie, ich glaube, der wurde nicht von ihm gesungen.
Oder ist es Charles Aznavour, kann das sein?
Ich kenne nur die Version, die am bekanntesten ist Charles Trenet. Aber nur am Rande. Ich habe auf jeden Fall noch mehr Musiker bei in meiner Liste.
Ja, ich habe auch noch, zumindest einen habe ich noch, ja. Bei mir ist auf Platz 7 ist, den kennt, glaube ich, jeder Deutsche, diesen Franzosen, und zwar ist das der Bauer Jacques. Ich weiß nicht, kennst du den Bauern Jacques? Das ist der Hauptdarsteller von der von Werbung. Jacques
Swindepot? Nee.
Nee, sondern von Le Tata, der frische Franzose.
Das ist einer der wichtigsten, achso.
Ja, das ist einer der wichtigsten Franzosen in meinem Leben. Es geht ja nur um mein Leben. Das ist ein subjektiver Blick auf Frankreich. Und ich würde es niemals behaupten.
Jacques aus der Bressot-Werbung.
Nee, Le Tata heißt der Käse.
Ach so, Le Tata, ja, das habe ich auch gegessen, ja.
Genau. Le Tata,
lecker.
Franzose.
Lecker,
ja, gibt's bis heute, ne? Ja. Ist also ein Frischkäse aus dem Périgord im Südwesten Frankreichs.
Genau.
Die eine wunderschöne Region.
Genau, wunderbar.
Und, kommt alles und also ursprünglich unter dem Namen Le Tata wurde er seit 1963 hergestellt.
Da wird immer ein Eimer Milch gezapft von der besten Kuh im Dorf und die.
Also laut meinen Quellen
ist das Jack Daniels Werbung, ne? Das ist auch immer alles.
Ist das so Handarbeit? Der allererste Kräuterfrischkäse, den es überhaupt gab, und der berühmte Bauer Jacques hat zum ersten Mal 1976 den Käse angeschnitten im deutschen Werbefernsehen. Und beziehungsweise der hat nicht den Käse angeschnitten, sondern die Kräuter, er hat so Kräuter geschnitten. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst.
Ja, genau.
Und der ist sozusagen in Deutschland ist das so der Inbegriff des frischen Franzosen und ziert auch heute noch die Verpackung. Und der Werbeslogan.
Le Tata ist der Franzose zu sehen? Warte mal,
das stimmt. Ja, ist so. Und dieser Werbeslogan, Le Tata, der frische Franzose, wurde 1977 von Ogilvy & Mather entworfen, von der Werbeagentur. Und ist also so erfolgreich gewesen, dass er bis heute
genutzt jetzt wird. Weiß ich, wen du meinst, mit der kleinen Weste.
Der hatte so eine Baskenmütze, ein Schnurrbart, ein Tuch um den Hals.
Ach so.
Und hat so Kräuter geschnitten.
Einer der 10 wichtigsten Franzosen für dich, so, sehr gut. Ja. Gut. Nee, genau. Was macht ein Franzose, nachdem er eine Schlacht gewonnen hat?
Weiß ich
die nicht. Die PlayStation aus. So, jetzt bekommen wir auch nicht schlecht. Die schlechtesten Franzosenwitzen können wir auch noch machen. Können wir. Ja. So, meine Nummer, ich hab, pass auf, Phoenix, ne? Geile Band, ne? Aus der Nähe von Paris, glaube ich. Aus ja. Versailles. Super geile Band. Also riesen Fan von irgendwie, ich habe Thomas Mars ist der Sänger, Christian Mazalai. Gitarrist Laurent Brankowitz, weiß nicht, ob der Franzose ist, aber die Band ist halt für mich sehr französisch. Also wirklich geil irgendwie. Bin riesen Fan und die sind bei mir einfach irgendwie so einfach mal in die Liste reingerutscht. Also die Platte von 2009, Wolfgang Amadeus Phoenix mit Listomania und 1901 und Fences und so. Kann ich rauf und runter hören. Zeitlose Musik, großartig. Also für mich steht Frankreich auch immer für eine geile Musikkultur irgendwie jenseits, weißt du, klar England irgendwie, aber irgendwie auch völlig so durch diese Regelung, ne, wir fördern französische Künstler, es gibt irgendwie eine Quote, die wurde in Deutschland nie eingeführt, dass ne, so und so viel Prozent französische Künstler im Radio zu hören sein müssen oder zumindest in Frankreich produzierte Musik im Radio stattfinden muss, hat dazu geführt, dass es wirklich geile Bands gab irgendwie, ne, und dafür ist Phoenix bei mir auf Nummer 8.
Genau. Okay. Bei mir ist auf Nummer 8 bei dir? Okay. Also dann ist eigentlich ist bei mir jetzt schon Nummer 6, glaube ich. Okay, egal. Also jedenfalls Gilbert Bécaud habe ich hier stehen. Und zwar ist auch sehr persönlich für mich einfach interessant, weil sonst hätte ich auch wahrscheinlich Charles Aznavour genommen, aber er ist einfach derjenige, der mir dadurch in Erinnerung geblieben ist, dass er halt deutsche Lieder gesungen hat oder dass er seine Lieder auf Deutsch gesungen hat. Und das war so eine Musik, die so in den 70er Jahren auch gerne mal in so Galas abends im Fernsehen kam oder im Radio lief. Und wurde, ich weiß noch, Bezeichnung war für ihn Monsieur 100.000 Volt, war so der Spitzname.
Ja, richtig.
Konnte ich mir als Kind auch schon vorstellen, dass das viel ist. Und hatte immer so dieses, war immer sehr schick gekleidet.
Der Tom Jones, ne, so mäßig.
Ja, genau. Genau so ein Typ ist das, genau so ein vierschrötiger Typ. Hatte so eine weiß gepunktete Krawatte an und so einen dunklen Anzug, war so sein Markenzeichen. Und in den 50er Jahren wohl richtig so ein Jugendstar, gibt's hier so eine Geschichte, da haben sich 4000 Jugendliche geprügelt um 2000 Plätze bei seinem Auftritt. Und ist mir halt in Erinnerung geblieben, weil eben, wie gesagt, seine Lieder häufig ins Deutsche übersetzt wurden und dann ständig liefen. Das gab, ich sag mal, drei Titel: Überall blühen Rosen, Legionär und einen Song, den fand ich sehr, kenne ich nicht, aber finde ich sehr lustig, den Titel Autobahn bei Nacht. Also auf jeden Fall hat er seine französischen Chansons immer gnadenlos auf Deutsch eingesungen und ist dann auch ständig aufgetreten bei irgendwelchen Shows hier und so. So. Gilbert Bécaud, 2001 verstorben.
Meine Nummer 6 ist, meine Nummer 7, ne? Ist Jacques Tati. Ich bin ein Riesenfan, muss ich sagen, ein Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur, geboren 1907. Und ich habe damals seinen ersten Film, den ich gesehen habe, war Jacques Tatis Schützenfest. Und das ist ein Schwarz-Weiß-Film, und ich glaube, Stummfilm auch so nachsynchronisiert ein bisschen. Einfach ganz liebevolle Filme gedreht, irgendwie, spielt, glaube ich, auch spielt auch selber noch mit in dem Schützenfestfilm, das war 1949, und ja, den habe ich halt als erstes mal so entdeckt und lief auf Arte oder so damals und fand ich großartig und kam der nächste Film, der mich beeindruckt hat, war dann die Ferien des Monsieur Hulot. Das war es geht einfach nur darum, dass so Szenen, wie nennt man das so, also einfach nur, ja, es passiert halt nichts, es ist keine Story irgendwie, die Leute machen Urlaub, ne, es sind verschiedene Leute da, die gehen an den Strand, die gehen ins Restaurant und dann, also es ist einfach nur als ob man eine Kamera irgendwo drauf hält, auf so ein Geschehen irgendwie, wo es wenig Story gibt und so, und es war einfach so ein Sittengemälde oder wie man es nennt. Und dann das Allergeilste war dann mein Onkel, von 1958, fand ich, das war für mich so ein Highlight irgendwie, da habe ich mehrfach geguckt, wie ein Film, das ist so eine Art, also es ist so Zivilisationskritik, er spielt sozusagen einen älteren Mann, der Onkel ist von einem Sohn, dessen Vater ist Industrieller und stellt irgendwie Schläuche her, irgendwie völlig langweilig und also hat so eine Plastikfabrik und es kollidiert immer sein, sozusagen, und es ist sehr aufgeräumt, die leben in so einer ganz modernen, in so einem ganz modernen Haus und es ist alles elektrisch, also die Bratpfanne da, das geht alles, ist elektrisch, irgendwie das Garagentor, die irgendwie, und muss man gesehen haben, also so sehr, sehr, ja, es geht um so, ne, was war Frankreich früher, wie ist es jetzt irgendwie, ist modern, heißt modern immer gut oder so. Ich will jetzt gar nicht einsteigen so tief, weil wir haben ja noch ein paar andere hier, aber Jacques Tati auf jeden Fall, die drei Filme, deswegen auf Platz 7 bei mir, einer der frischen Franzosen aus meiner Sicht, genau.
Ja, ja, bei mir auf Platz 6 ist, also diesmal was Ernsthaftes, weil da ist sozusagen jetzt tatsächlich ein großer französischer Schauspieler oder sagen wir mal vielmehr eigentlich ein Franzosendarsteller. Und zwar der Korporal Louis Le Beau aus der Serie Ein Käfig voller Helden. Ich weiß nicht, ob du an den noch erinnerst. Ist für mich einer der ganz großen Franzosen. Und zwar, also die Serie lief ja ursprünglich in 60er Jahren, lief bis 1971. Und Korporal Louis Le Beau ist also ein Charakter, ist ein französischer Gefangener in einem deutschen Kriegsgefangenenlager. Und jeder, der die Serie mal gesehen hat, der erinnert sich an ihn. Es ist halt so ein kleinwüchsiger oder relativ kleiner Mann. Ist sozusagen der Chefkoch von Hogans Mannschaft, also von Colonel Hogans Mannschaft. Und ja, und kocht die ganze Zeit für Colonel Hogan und für dessen Gäste. Und wird eben wegen seiner geringen Körpergröße auch vom Lagerleiter als Kakerlake bezeichnet. Ist aber durch seine Größe, kann er immer viel bei Sabotageakten aushelfen, weil er überall durchpasst und so. Ist ein sehr patriotischer Franzose und aber auch ziemlich stur. Also er will immer seine Rezepte durchsetzen, seine Kochrezepte. Und zudem ist er eben sehr tierlieb. Und also die Lagerwachhunde, diese Schäferhunde, die hören sogar auf die Befehle von Le Beau. Ja, das ist also meine Nummer 6.
Mhm. Genau. Okay, bei mir ist es Edith Piaf auf Nummer 6. Bei mir auf Nummer 6, genau, Edith Piaf, Je ne regrette rien, irgendwie, es ist irgendwie auch irgendwie die bekannte Sängerin, irgendwie auch aus den 50er Jahren, glaube ich, irgendwie,
ganz berühmt. Jahren.
Irgendwie hat sie der La Vie en Rose zum Beispiel, einer der großartigsten Songs irgendwie, der geschrieben wurde, für mich irgendwie genau, damit verbinde ich halt auch viel, gerade so, weil es eben als Kind mich so geprägt hat, irgendwie die Musik von ihr und diese Stimme ist irgendwie auch so, ja, wie soll man sagen, so prägt sich sofort ein und hatte in Deutschland auch viele, ich glaube, einige Chart-Erfolge, aber ja, das ist so eine, ja, letztendlich hört man es heute nicht mehr, also ich höre jetzt Edith Piaf nicht mehr, aber wenn man es hört, dann fühlt man sich sofort wieder zurückversetzt, ein bisschen in die Zeit, wo, ja, wie gesagt, man irgendwie noch viel unterwegs war im Auto und dann irgendwie zwangsläufig immer das gehört hat, was die lieben Eltern gehört haben. Deswegen, genau, Edith Piaf ist einfach auch musikalisch irgendwie für mich, vielleicht damals als Kind wichtig oder so. Genau, und ich bin noch Musik noch nicht am Ende.
So. Also ich habe, das habe ich natürlich auch viel gehört. Ich habe vor kurzem noch mal eine ganz tolle Dokumentation über sie gesehen auf Arte und so. Das ist natürlich auch prädestinierter Sender für solche Specials und so. Und ja, also die hatte wirklich Persönlichkeit, die Dame, ne, muss man schon sagen. Ja. Mhm. Dann jetzt meine persönliche Nummer 6 ist...
6? Nee, 5.
5, Entschuldigung, 5 ist Jean-Paul Belmondo.
Ja, den habe ich mich nicht, aber das ist gut, dass du den hast. Ja.
Ja, genau, Spitzname Bebel und ja, kann man sagen, war so seit Mitte der 60er, für mehrere Jahrzehnte, also bis in die 80er würde ich sagen, so als Komödiant und Actionheld eben sehr beliebt im europäischen Kino, einer der größten Stars eigentlich jetzt zu der Zeit. Wie gesagt, wir hatten das Thema vorhin ja schon, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass ein Franzose eben in Deutschland ein großer Star war, ist heute eigentlich kaum noch denkbar.
Ja, das stimmt, ja.
Und hat eben also zu Anfang natürlich sehr viele so ein bisschen sozialkritische Filme gedreht, nachher dann eher so Actionkomödien. Mit Vorliebe immer hat er sich immer aus irgendwelchen Hubschraubern abgeseilt, ne, und so. Dann gibt jede Menge tolle Filme mit ihm.
Ja,
ne? Und ja, mittlerweile stark gealtert natürlich. 2001 hat er.
Ach, der lebt noch, das wusste ich gar nicht, stimmt.
Ja,
der lebte noch.
Ja. Ah, okay. 2001 hat er einen Schlaganfall erlitten, hat sich dann aber wieder erholt, hat dann 2002 nochmal geheiratet und nochmal ein Kind gekriegt und ist aber jetzt seit 2008 wieder geschieden. Hm. Also, er ist ein richtiger Lebemann und ja. Ich hoffe, es geht ihm gut.
Ja,
genau.
Ich habe bei mir meine Nummer 5 ist Paul Bocuse, der Erfinder der Nouvelle Cuisine. Ja. Der ist 1926 geboren in Cologne au Mont d'Or. Klingt ja schon sehr lecker alles, ne? Also alleine, es ist ist eine Gemeinde in den Auvergne-Rhône-Alpes und also der Name ist schon prädestiniert. Also Paul Bocuse war Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg, war bei der Resistance wurde in den Vogesen schwer verletzt irgendwie und wurde dann gerettet von Amerikanern. Da sind wir wieder. Ich mache jetzt aber keine Witze, also hat sich einen gallischen Hahn tätowieren lassen. Ich glaube dann irgendwie als auch, ne, als Zeichen, ich weiß nicht, ist das Zeichen der Resistance, wie auch immer.
Ja, das ist das Zeichen Frankreichs, ne?
Ja, hat auf jeden Fall die Küche, war Vorbild für alle möglichen Sterneköche. Er hat durchgehend 3 Sterne bekommen Michelin-Sterne, und zwar seine ganze Karriere über. Also niemals einen Stern verloren. Und hat die ganze Zeit gibt, also hat sozusagen immer auf Frische, auf Regionalität und sowas gesetzt. Ne? Es war anscheinend neu damals, ich weiß nicht, was sie davor gekocht haben, aber hat in dem Fall auch deutsche Küche geprägt irgendwie und Eckhard Witzigmann zum Beispiel, Tantris und diese Nouvelle Cuisine wurde ja halt dann immer mehr übernommen von anderen Küchen irgendwie und irgendwann hat er sich dann auch geärgert, dass das irgendwie die Portionen immer kleiner wurden. Kennst du vielleicht auch, ne? Dass irgendwann war nichts mehr auf dem Teller.
Ja.
Hat er gesagt, nee, nichts auf dem Teller, alles auf der Rechnung. das wurde alles sehr überspitzt und war wohl auch ein sehr netter, also auch ein Lebemann, vermute ich mal irgendwie. Was aber sehr geil war, irgendwie, dass er ich glaube, in den 70er Jahren ist er ins Tantris gekommen. Also das war ja das Münchner Restaurant von Eckhard Witzigmann, der eben auch so nach diesem Stil gekocht hat. Und dann das Erste, er kommt in die Küche und gibt dem Tellerwäscher die Hand. Als allerersten, ne? Also als allererste sagt er hier, hallo, ich bin der Paule, ne? Und dann sagt er, und das macht er, hat er immer so gemacht, immer so gehalten, weil er sagt, im Team sind alle wichtig, ne? Und auch der Sous-Chef und der, weiß ich, der Pat. So, fand ich geil. Also ich habe ihn und wir essen ja beide gern und ich koche gerne und deswegen ist Paul Bocuse bei mir auch meine Nummer 5.
Ja. Genau. Schön. Ja, ist ja auch sprichwörtlich, ne? Paul Bocuse, genau.
Es lief, glaube ich, Je ne regrette rien von Edith Piaf lief, glaube ich, auf der Beerdigung, so auf der Trauerfeier.
Ja.
Genau, und er hat irgendwelche Jahrmarktsorgeln gesammelt.
Okay.
Da sind wir wieder bei Pia, Edith Piaf und die Herrschaften kennen sich dann da.
Auch, das ist doch gut.
Genau, das war's schon.
So. Ja. Ja, das ist auch, ist ja auch schön. Also die Franzosen, die hatten ja auch schon vor uns so ein bisschen, muss man sagen, als Deutsche, wir sind ja relativ spät zu gutem Essen gekommen, glaube ich, ne, wenn ich das
richtig verstehe. Ja, ich erst vor ein paar Jahren, als ich dann gemerkt habe, das ist auch Kentucky frei. Nee. Nee, natürlich, ja, Deutsch, das ist, da muss man sagen, da gibt es auf jeden Fall 40 Jahre irgendwie sozusagen Differenz, wo wir hier noch irgendwie Sauerkraut und, ich vermute mal, dass
Schukrut,
das ist da, dass es da schon Unterschiede gibt.
Wobei ich jetzt gerade gelesen habe.
Aber dann schauen wir nach England und lachen.
In Zusammenhang mit unserer Recherche, dass die Unterschiede dann doch wieder nicht so groß sind, interessanterweise. Die Mentalitätsunterschiede sind gar nicht so groß. Also es gibt so, zum Beispiel habe ich jetzt gelesen, die Sparrate in den Haushalten ist in Deutschland und Frankreich fast gleich. Mittlerweile auch der Weinkonsum hat sich angeglichen und der Bierkonsum hat sich angeglichen. Mhm. Sehr interessant. Also das scheint es generell so eine Vereinheitlichung zu geben.
Also in Europa. Über das Thema Wein möchte ich nächstes Mal in der nächsten Sendung mit dir reden.
Ja.
Weil ich habe jetzt auch wieder nur Weine, ich kaufe nie wieder Weine beim Discounter, das war's jetzt. Also da so. müssen wir mal ein bisschen Ratgeber, möchte ich gerne ein bisschen die Leute beraten. Aber gut, okay, wir lenken ab. Ich lenke ab. Nummer 4, ne? Hast du jetzt?
Ja, genau. Mhm. Meine Nummer 4 ist Napoleon Bonaparte, habe ich auf Nummer 4.
Scheiße.
Ne, das war eine sehr einflussreiche Persönlichkeit der Geschichte. Die meisten kennen ihn nur noch als Cognac oder jedenfalls 1821 genau, gestorben, ne? Stieg während der Französischen Revolution in der Armee auf und bei einem Staatsstreich gelang es ihm dann, die Macht in Frankreich zu übernehmen. Außenpolitisch errang er die Herrschaft über weite Teile Europas und hat parallel ein modernes Zivilrecht in den besetzten europäischen Staaten eingeführt. Ist dann zugrunde gegangen, oder sagen wir mal, da ging es abwärts mit ihm durch den Ausgang des Feldzugs gegen Russland. Er hat dann also einen Feldzug gegen Russland geführt, 1812, und dadurch wurde seine Herrschaft dann weitgehend erschüttert. In Europa brachen dann die Befreiungskriege aus, die dann auch so diesen Nationalgedanken befördert haben. Endgültig besiegt wurde er dann in der Schlacht bei Waterloo. Und verbrachte dann sein Lebensende auf der Insel St. Helena.
Der hat auch immer so, hier, wie heißt das, so Magengeschwüre gehabt und sich immer deswegen immer da reingefasst in seinen Wams und da so gedrückt.
Das weiß ich nicht.
Das habe ich immer gehört. Das vielleicht ist auch irgendwie Quatsch, aber sowas, deswegen. Na gut, keine Ahnung, ob das stimmt. Habe ich irgendwo gelesen.
Kann sein.
Bei der Nummer 4 ist wahrscheinlich auch noch bei dir auf der Liste, Louis de Funès irgendwie. Weißt du, der Boss habe ich auf jeden Fall bei mir nur auf der Nummer 4.
Nee, habe ich nicht.
Hast du gar nicht? Achso. Ja, habe ich ja mal köstlich unterhalten in den 70er Jahren irgendwie.
Ja.
Ich meine, da brauchen wir jetzt gar nicht über Louis de Funès, brauchen wir glaube ich nicht viel reden. Irgendwie wurde in der Nähe von Paris geboren, ist 1983 gestorben.
So früh, 1983 schon?
83 ist er gestorben, ja, am 27. Januar. Ist auch nicht ganz alt geworden, ne? Also irgendwie 69 oder so, wenn ich das richtig rechne. Brust oder Keule, mein Lieblingsfilm, muss ich sagen, wo er diesen Feinschmecker spielt irgendwie, aber irgendwie auch Filme gedreht von 1946 bis 79.
Ja, irgendwie. Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe.
Ja.
Das war sogar noch zu unserer Jugendzeit, Louis, dass man den noch im Kino sehen konnte.
Genau.
Weißt du, ob du dich erinnerst, da ging es um Kohlsuppe und um Pupsen.
Genau. Das war aber nicht mehr so witzig, ne? Also Brust oder Keule ist von 76. Ach so, okay, aber dann wird es danach. Also natürlich die ganzen Filme in Saint-Tropez irgendwie, ne? Das war eigentlich auch dann Baldwin der Ferienschreck habe ich auch noch sehr gut, also 1967, ja. Baldwin der Trockenspur von 68, also brauchen wir gar nicht drüber reden irgendwie.
Toller Typ.
Ja, großartig, der Schrecken von Saint-Tropez von 70, genau, das waren so für mich die Highlights, aber gut, den brauchen wir glaube ich nicht weiter erklären, den guten Mann. Ich weiß gar nicht mehr, ob er in Deutschland so viel Erfolg hatte wie in England oder in den USA oder so.
Doch, sehr erfolgreich.
Aber der musste, glaube ich, überall.
Ich würde sogar meinen, dass diese Schauspieler meistens in Deutschland besonders erfolgreich waren.
Ja, genau, das meine ich auch. Aber ich weiß nicht, ob sie dann in England oder USA auch Erfolg hatten,
weiß ich nicht. Ja. Denn einfach die Deutschen immer schon lange, auch gerade in dieser Zeit, sehr frankophil waren und es gab ja da große Zuneigung, von unserer Seite jedenfalls.
Ja.
Von anderen
Seiten,
weiß ich nicht so. Mhm. Genau. Bei mir auf Nummer 3 ist Gérard Depardieu, 1948 geboren, auch eine sehr bewegte Lebensgeschichte, zählte halt seit den 70ern zu den bedeutendsten Charakterdarstellern im französischen Film. Mittlerweile macht er halt eher durch andere Spirenzchen auf sich aufmerksam, hat eben damals tolle Komödien und tolle Filme gedreht, auch Dramen und so. Jetzt hat er mittlerweile eine Lebertransplantation hinter sich und 4 Bypässe.
Ach du Scheiße.
Und trinkt halt trotz, da hat jetzt eben 2014 hat er berichtet, er trinkt täglich 14 Flaschen Wein.
So wenig.
Irgendwie nicht kaum vorstellen.
Aber gut ist dafür.
Ja, natürlich, den du dir nächstes Mal vorstellst wahrscheinlich.
14 Flaschen, Alter, 14 Flaschen Wein am Tag.
Ja, besitzt also
auch. Das ist seine erste Transplantationsleber.
Genau, besitzt also auch diverse Weingüter, ja. Restaurants und andere gastronomische Einrichtungen. Ist die Steuerzahlung in Frankreich war nicht zu hoch, also wohl ein Spitzensteuersatz von 75%. Das dachte ich eigentlich, ist eher in Schweden oder so, aber ist tatsächlich in Frankreich wohl. Und hat daraufhin dann eben im Januar 2013 offiziell russische Papiere beantragt und hat die dann auch von Wladimir Putin überreicht bekommen. Dann gibt es ein Foto von ihm bei seiner Einbürgerungszeremonie, auf dem er eine russische Tracht trägt. Ja, also er ist ein skurriler Typ, macht dann auch so irgendwelche Fressserien auf Arte noch und so.
Ich habe darüber gesprochen, ne? Genau,
Arte. Ja, ist mittlerweile eben
wir sehen uns
mittlerweile
Essen, liebes Lämmchen.
Unmäßig, also mittlerweile eben unmäßig aufgegangen, wie so ein Heißluftballon, also sieht furchtbar aus. Die Franzosen lieben ihn trotzdem abgöttisch. Das also hat also so gottgleichen gottgleichen Standard da in Frankreich. Wie gesagt, früher toller Typ, mittlerweile eher so Skurrilität, würde ich sagen.
Ja, habe ich glaube ich nicht auf meiner Liste. Ich habe bei mir auf Nummer 3 ist Claude Monet, der große französische Maler irgendwie im Impressionismus irgendwie zugeordnet wird, ihn vielleicht auch am meisten geprägt hat. Also Claude Monet kennt glaube ich jeder, Seerosen oder so. Wurde 1940 in Paris geboren und 1840, mein Gott, 1840 natürlich. Genau, aber Claude Monet muss man glaube ich auch nicht groß erklären irgendwie, aber ich glaube, er wird immer verbunden mit diesen, mit den Seerosen, aber ich glaube, er hat sich. Jetzt muss ich mal das Fenster zumachen, bevor die Wespen hier reinkommen. Entschuldigung. Wurde, glaube ich, viel mit dem Himmel oder Wolken auch so, also mit Wetter und so Phänomenen irgendwie, glaube ich, mehr beschäftigt irgendwie. Aber wie auch immer,
Den magst
der Wetterforscher von Frankreich. Claude Monet auf jeden Fall ein bedeutender Maler und ich habe noch nie, glaube ich, ein Originalwerk von ihm gesehen. Würde ich gerne mal angucken. Impressionismus, genau, es ist so eine Stilrichtung, die mir zusagt. Deswegen bei mir auf Nummer 3 der gute Claude.
Ja. Der gute Claude Monet.
Die Sendung
hat schon eine
Überlänge.
Ja, pass auf, dann machst du es schnell jetzt. Ich befürchte jetzt, wahrscheinlich renne ich dir jetzt in die Parade. Ich weiß es nicht zum ersten Mal.
Nee,
wenn nicht. Platz 2, Alain Delon.
Nein, habe ich nicht.
Gut, 1935 geboren, zählte in den 60ern und 70ern zu den populärsten Stars des europäischen Kinos. Seine Filme aus den 70ern sind eigentlich bei mir so am besten, haben mir am besten gefallen, ist bei mir so hängen geblieben. Es waren alles so coole Krimis, eben der Film Polar nennt man das auch, was die Franzosen bis heute sehr gut können. Das sind so unterkühlte Krimis, die irgendwo so auf irgendwelchen Autobahnraststätten spielen und so. das hat er damals, da war er sozusagen richtig gut drin, bekannt, also seine Rolle eigentlich hat er angelegt, schon 1967 im Eiskalten Engel, seitdem immer wieder dieses Format gefüllt, von interessanterweise 52 bis 56 war er Marinesoldat und diente sogar im Indochina-Krieg, also richtig in Übersee, was dann später so der Vietnamkrieg draus wurde. 1959 bis 64 war er mit Romy Schneider in Beziehung. Sehr schlagzeilenträchtig damals, ne? Und dann hat er nochmal im hohen Alter, da werden die alle immer so ein bisschen komisch. 2013 hat er dann Sympathien für Marine Le Pen verkündet.
Ach du Scheiße.
Ne, die Tochter von Jean-Marie Le Pen, also Nachfolgerin an der Spitze der Front National. Und das sind so seine, muss man dann vielleicht ein bisschen ignorieren, dieses Spätwerk. Auf jeden Fall ein wahnsinnig toller französischer Schauspieler. Gerade so eben in dieser Zeit, so ne, in den 70er Jahren, ganz klasse.
Ja, hatte ich eigentlich auch mal verlässig. Aber ich hab
80er ging auch noch.
Ja, ja. Ich habe bei mir Nummer 2 den stellvertretend für Asterix René Goscinny und Albert Uderzo, der leider verstorben ist in diesem Jahr. Albert Uderzo, der Zeichner von Asterix und René Goscinny, der Autor. Die brauchen wir auch nicht viel erklären irgendwie, ne? Neben Mickey Mouse gab es noch was anderes, hurra, ne? Und das ist sogar irgendwie Asterix irgendwie so ein bisschen sogar ne, typisch französisch, es schwingt immer so ein bisschen Education, es wurde ja,
wie nennt
man das?
Esprit.
Nee, also was ein bisschen lehrreiche Comic, ne? Comics. Wurde teilweise Latein gesprochen oder zumindest dann gab es irgendwie Geschichte. Also es wurde immer ein bisschen, es gab einen geschichtlichen Bezug in diesen Comics und wir brauchen Asterix und Obelix jetzt ja nicht erklären. Aber ich zumindest nicht so. Dir schon gar nicht, aber als Comic-Aficionado, sag ich mal. Du ja weitaus mehr bist als ich. Aber nee, ist absolut stilprägend irgendwie, hat mich irgendwie begleitet irgendwie. Das kaufe ich jetzt noch, die letzten Asterix habe ich auch noch rumstehen. Ja. Die beiden jetzt einfach mal zusammen jetzt für mich auf Platz 2. Goscinny, genau.
Und Goscinny. Genau. Ist eigentlich Lucky Luke auch von dem? Ich glaube nicht. Bin mir nicht ganz sicher, muss man nochmal nachgucken.
Von,
Goscinny meint. Aber ich muss mal schauen. Ja, ich habe übrigens interessanterweise nebenbei gerade gelesen, dass auch jetzt dieser aktuelle Asterix, von dem du sprachst, dass du dir noch gekauft hast, in Frankreich tatsächlich immer noch Spitzenreiter ist bei den verkauften Comics. Also die Franzosen bleiben da dem Thema treu.
Ja.
Bei uns weiß ich gar nicht so genau, wahrscheinlich auch sehr populär. Mein Nummer 1 ist auch ein Comic.
Lucky Luke ist übrigens nicht von ihm, das ist Maurice de Bever, kurz Morris, aus Belgien. Also das ist nicht, hat immer nichts zu tun.
Nee, aber es gab ja noch einen anderen dazu. Ich glaube, entweder war es Uderzo oder Goscinny. Einer von beiden war auch noch mit an Bord.
Ach so.
Nee, Maurice, ich weiß, ist der die Geschichten da geschrieben hat und so. So, egal. Ist ja auch nicht so wichtig.
Du hast recht. Ja, du hast recht. Du hast recht. Goscinny hat die Texte verpasst. Sorry, alles klar.
Oder so rum.
Dann
war es so rum. Meine Nummer 1, auch ein Comiczeichner, und zwar 2012 verstorben, Möbius. Ich weiß nicht, ob der allen so präsent ist. Das war auf so
eins. Erwachsenen.
Ja, ist meine Nummer 1. Den liebe ich im Augenblick. Okay. Es kommt, weil ich den im Augenblick sehr verehre. Ja. Hab mir doch gerade so einen völlig überteuerten Bildband gekauft. Das war derjenige, der hat unter anderem in seinen frühen Jahren gezeichnet oder dann auch später wieder den Lieutenant Blueberry. Ich weiß nicht, ob du es kennst,
war so eine Western-Serie. Ja, klar, natürlich kenne ich das, ja.
Und
das ist sein Künstlername gewesen, ne? Möbius war ein
Künstlername. Möbius war sein Künstlername, aber jetzt den Lieutenant Blueberry hat er gezeichnet unter dem Kürzel Gir. Also eigentlicher Name von Möbius war Jean-Henri Gaston Giraud. Und unter dem Namen Gir hat er eben Lieutenant Blueberry gezeichnet. Unter dem Namen Möbius hat er seine übrigen Arbeiten gemacht. Und zwar unter anderem hat er 1975 die Zeitschrift Metal Hurlant, die in Deutschland Schwermetall hieß, gegründet.
Ach, das ist ja cool,
Ne? Also,
ja, das klar. Ist
wirklich Kult, ne? Später in Amerika dann auch als Heavy Metal und so. Aber eigentlich eben aus Frankreich, Metal Hurlant. Und hat leider eben seine ersten Science-Fiction-Comics gezeichnet, unter dem Namen Möbius. Ich muss es hier mal vorlesen, diesen Satz, weil das fasst es ganz gut zusammen. In seinen Geschichten treffen utopische Architekturen und futuristische Megametropolen auf Wüstenlandschaften und schamanische Reisen durch Raum und Zeit. Und das ist tatsächlich so, wenn man das liest, das sind Geschichten, die scheinen irgendwie so aus dem Augenblick zu entstehen. Also es macht alles gar keinen Sinn, was da passiert. Und es sind aber immer wahnsinnige utopische Landschaften. Ist auch so ein bisschen alles so, wahrscheinlich auch so getragen von der damaligen Zeit, von dieser Hippie- und Drogenzeit. Ich weiß nicht, also stelle ich mir das jedenfalls vor. Aber wahnsinnig, also wirklich tolle megalomanische Zeichnungen, also diese also gigantisch große Städte, unter anderem wohl auch viel Inspiration übrigens für Star Wars gewesen, die ganzen Möbius-Sachen.
Ach, ehrlich? Okay.
Ja. Und dementsprechend ist das auch, wenn du dir das anguckst, also das ist irre, was du da zu sehen kriegst, ne? Und also kann ich nur empfehlen, gab auch, glaube ich, jetzt dieses Jahr bis März übrigens eine Sonderausstellung in Deutschland irgendwo, ich weiß nicht mehr. Aber jedenfalls, Möbius kann man sich immer angucken. Das ist meine Nummer 1.
Ach, das ist interessant. Ja, du bist ja echt der Comic-Fan.
Naja.
Da muss man. Naja. Hatte ich mir fast. War ich schon gar nicht so weit weg. Cool, ja. Bei mir Nummer 1 ist Daft Punk. Also, ich bin jetzt auch wieder so eine Band. Also also die beiden Protagonisten, Thomas Bangalter und Guy-Manuel de Homem-Christo, besser bekannt unter dem Namen Daft Punk. Die wahren Gesichter kennt man nicht. Sie tragen ja ständig diese geilen Helme, ne, die beleuchteten Helme. Und ich muss sagen, Daft Punk haben mich früh geprägt irgendwie. Und zwar mit der ersten Platte schon, die ich mir gekauft hatte damals, habe ich schon umgehauen, weil ich auch so riesen House-Fan, also House-Music oder so, ist immer so, ne, so mein Steckenpferd, also habe ich auch viel aufgelegt, so, also das war die Homework von 1997, dann kam Discovery 2001 Und habe ich alles abgefeiert. Und für mich einfach so der Inbegriff der so französischen coolen Hausmusik irgendwie haben natürlich dann irgendwie auch mehr Richtung Pop und sich entwickelt. Und was wirklich großartig war, waren die Videos zu One More Time und diese ganzen Anleihen an die japanische Comic Kultur, ne, an diese sag schnell,
Manga, Hentai,
Captain Future-Optik, so, ne? Das heißt, ja. Captain Future war ja sozusagen auch, das passt ja wie die Faust, so, das heißt, es wurde damals einfach so, es wurden ja Videos gedreht oder auch ein ganzer Film dazu, in dieser Captain Future, mit dem Originalzeichner damals auch noch, der glaube ich, dann diese damals in den 70ern diese ganzen Videos, diese ganzen Sachen gezeichnet hat. Und das war für mich so the best of both worlds, so, ne? Also die beste Musik trifft irgendwie die besten Manga, Anime, das war einfach so für mich herausragend und es ist nach wie vor stilprägend und ich hoffe, dass sie noch viele gute Platten machen. Also Daft Punk bei mir absolut Nummer 1.
Ja, kann ich verstehen, ja toll.
Aber würde ich gerne mal live sehen, also ich habe Leute getroffen, toll, die in Woodstock waren, die auf der Daft Punk live gesehen haben, also toll, aber hätte man sich mal eine Karte besorgen müssen, also das ist auch immer so ruckzuck ausverkauft. Soll wohl echt irgendwie apokalyptisch und aber positiv sozusagen sein im Sinne von überwältigend. Muss ich sagen, also genau, das war meine Nummer 1. Und
cool.
Da haben wir wieder eine epische Liste erstellt, glaube ich.
Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
So, jetzt haben wir echt episch überzogen auch, ne?
Das tut mir
leid.
Wir gehen auf die
2 Stunden zu. Immer länger. Wir haben so viel zu erzählen.
Vier Plaudertäschchen.
Das Interessante wird sein, wenn ihr die Frage zu dem Gewinnspiel rauskriegen wollt, dann müsst ihr echt viel hören hier.
Pass auf, ich gebe mal einen kleinen Tipp nochmal für die Leute, die bis jetzt durchgehalten haben. Es geht ja darum, was der Wolf Hübschke in seinem Garten macht, wenn er nicht gerade an seinen Büchern schreibt. Das Geräusch dazu, pass auf, kommt jetzt kurz.
Rasenmähen, nee.
Gut. Ich habe nichts gesagt.
Ich weiß. Okay. Nee, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ich muss auch mal langsam hier, das ist ja schon, also so geht's ja nicht. Genau, Abschlussmusik. Ich war übrigens auf der A1 unterwegs gestern, ne? Meine Lieblingsautobahn zwischen Bremen und Hamburg. Ich bin bis Schleswig-Holstein gefahren. Das ist schön viel Platz, ne? Die Leute drehen alle ganz schön durch. Ich habe meinen Excellium-Diesel getankt, ne? In meinem alten Audi und da gibt jetzt richtig Stoff. Nichtsdestotrotz, also es ist wirklich viel los. Also du wirst überholt von Motorradfahrern mit 300 und die Trucker machen irgendwie Mörderalarm im Tunnel oder irgendwie, ich weiß nicht, sie drehen alle ein bisschen durch, weil die Autobahn frei ist. Und ich habe das Gefühl, es gibt wieder mehr Insekten. Also das habe ich auf der Vintage-Scheibe.
Klingt jetzt gut oder schlecht?
Ich dachte, was jetzt denn? Das gibt's doch gar nicht. Das große Insektensterben gerade, aber ja. Ich glaube, es geht wieder nach oben.
Gefühlt. Du hast dir viel versprochen.
Ja. Das wollte ich noch eben loswerden, weil ich bin ja Automobilist, ne? Und der Scheuer nimmt auch dieses bescheuerte Punktesystem da mit dem Führerschein weg, ne?
Ja.
Und wieder zurück, was ich auch gut finde. Also ich finde ihn jetzt nicht besser, aber zumindest ist ja Einsicht schon mal. Einsicht geht. Da. Hast du noch ein Schlusswort, sonst machen wir Feierabend.
Ja, schöne Grüße an alle.
Ja, macht's gut, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.